That's not how it works.
Of course.
Ja, du sprichst lauter als ich, deswegen ist
ja, dann musst du auch lauter sprechen.
Ich kann lauter sprechen.
Ja, siehst du? Das Mikro sagt's auch.
So. Also, nachdem ihr euch darauf geeinigt habt, in welcher Lautstärke jetzt gesprochen wird,
ja,
können wir uns ja hier wieder in unsere frisch renovierte Lounge setzen. Es staubt auch quasi gar nicht mehr von der Decke.
Nee, also, ich finde, haben wir gut hingekriegt jetzt. Mhm. Also, die Farbe ist noch nicht ganz trocken, aber.
Ja, aber.
Sieht nicht mehr so verwohnt aus wie vorher.
Ja, das finde ich sehr gut.
Ja, das dachte ich mir.
Ja, und jetzt überlege ich gerade, sagen wir euch jetzt schon, was das Thema der Folge ist, oder machen wir das erst nach dem
Intro?
Queer and Nerdy, der Podcast über Fandom, queeres Leben und die Nerd-Szene. Und hier ist euer Triforce. Asa, antikapitalistische Cat Lady, Queen of Kings und feministisches Krawallkind mit Cosplay-Hintergrund. Yama, der Seme, dynamischer Digi-Ritter, autistischer Autor und Verteidiger des wahren Nerdtums. And last but not least, Scarlett. Die Diva, Lord of the Strings, der Instrumente sammelt und lieber Mozart statt Mainstream hört.
Okay.
So, passt das?
Ja, das reicht. Das reicht. So, wir gehen jetzt nach Hause, das reicht.
Nein, wir haben doch noch so schöne Themen
Wir haben noch gar nicht angefangen. Und zwar, wir haben uns gedacht, dass wir mal wieder eine Folge über Serien machen.
Wir haben 100 Leute gefragt.
Nein, wir haben in letzter Zeit einfach sehr viele Serien geguckt. Und dieses Mal geht es um Serien, queere Serien oder Serien mit Queerness auf Netflix.
Ja. Yay!
Und also wir sagen gleich, es ist garantiert nicht vollständig, weil wir können auch nicht alles gucken.
Nee, wir müssen auch noch arbeiten.
Wir reden halt über das, was wir gesehen haben und was wir empfehlen können und
was wir mochten.
Und was wir vielleicht auch nicht mochten. Mhm. Und wir werden mit Sicherheit auch mal einen Themenkomplex queere Serien auf Amazon Prime oder auf
Disney.
Bitte Disney Plus oder auf bitte andere Streaming-Portal hier einfügen.
Also ich kann ja persönlich auch die ARD-Serie empfehlen, wenn mir jetzt der Name einfallen würde. Aber egal.
Ich wollte gerade sagen, welche.
Die über die Schwulen in Berlin.
Ach ja, die auch von Schwulen produziert wird.
Ja, die ist super spaßig.
Die ist ziemlich cool.
Ja, wir können auch gerne mal eine Folge über ARD-Serien machen. Es kam zu Weihnachten kam eine coole Serie auch auf ARD, wo auch ein queeres Paar drin
ist. Ja, aber wir reden heute nicht über ARD.
Nee,
wir reden heute
nicht über die ARD.
Genau. Also, ja.
Wir reden nicht über ARD und nicht genau, über AfD.
Wir werden versuchen, es soweit möglichst spoilerfrei für den Hauptplot zu halten. Aber sagen wir mal so, es gibt ein paar.
Ja, zumindest bei den neueren Serien, bei den älteren nicht mehr.
Wir werden euch nicht das Ende von Sandman spoilern.
Okay, das war das Ende von Sandman.
Ich hab's vergessen.
Oh, war das Ende von Sandman relevant für irgendwas von Sandman? War der Plot relevant für Sandman?
War Sandman überhaupt relevant für die Queerness?
Egal.
Fragen über Fragen.
Sandman ist sehr ambivalent in allem.
Das
ist sehr schön.
Das ist auch irgendwie das Maß der Dinge, weil Morpheus halt ein fucking Dreamweaver ist. Natürlich ist er ambivalent zu allem.
It's endless.
He is endless, exactly.
Ja. Sollen wir dann gleich damit anfangen?
Wenn wir schon bei Sandman sind, handeln wir das einfach gleich mal ab.
Genau.
Mr. Sandman, bring me your dreams. Bum, bum, bum. Entschuldigung.
Also ich muss sagen, was ich bei Sandman sehr cool fand, war mal wieder eine Serie zu haben, wo einfach Romanzen generell nicht so wichtig für den Plot sind.
Ja.
Sondern einfach mal ein Plot, wo es zwar Romanzen gibt, die aber halt einfach...
Alle cast aside sind. Ob homo, hetero.
Die halt einfach Nebenhandlung sind, egal ob sie jetzt queer oder hetero sind.
Ja, sie sind Motivationspunkte der einzelnen Charaktere, aber sie sind eben nicht
plotrelevant.
Ja, nicht wirklich plotrelevant. Du könntest sie teilweise durch alles mögliche andere ersetzen. Also Leute sind halt motiviert davon, dass sie eine Romanze eingehen wollen oder jemanden attraktiv finden und so weiter und so fort. Aber sie könnten genauso irgendwie motiviert sein, weil ihr Kind irgendwas gewinnen möchte oder sowas oder ihre Familienmitglieder. Und das sind sie eben teilweise auch. Also es gibt all diese Motivationslagen, gibt es in Sandman. Aber du hast eben rechts, links, du hast lesbische Paare, relativ prominent. Du hast dann die absolute Überqueerness von Desire.
Ja, du hattest auch ein schwules Paar. Erste Folge.
Ich glaube, das ist schon wieder so lange her.
Ja, halt nicht, wie gesagt, nicht relevant für den Plot, aber.
Aber das ist halt das Schöne, wenn dann halt einfach alle Sexualitäten nicht relevant für den Plot sind.
Genau, sie sind alle da und sie sind alle auch sehr, sehr selbstverständlich behandelt. Das wird nicht skandalisiert, es wird auch.
Es wird halt auch nicht überprominisiert, sagt man das so? Überprominent behandelt.
Ja.
Ich glaube, das ist das richtige Wort.
Und also ich fand es auch sehr, sehr schön. Einfach, es war einfach eine diverse Welt. Was für mich persönlich auch sowas war, was ich zumindest als Gefühl hatte, war so ein bisschen jeden Nebencharakter, der irgendwie jetzt bei dem es nicht wirklich relevant war, was der für ein Geschlecht hatte, wurde tendenziell einfach mit einer Frau besetzt.
Ja, ist auch mal schön.
Also sie haben wirklich, wirklich viele coole Frauen in diversesten...
Sie haben Gwendoline Christie da gehabt, das fand ich ja schon toll.
Und ja, also auch, und ich persönlich fand die eingebaute Joanna Constantine fantastisch. Wunderbarer Charakter.
Wunderschön. Also für alle, die sagen, sie haben Bock auf eine gute Serie mit Queerness drin... können sich Sandman angucken.
Ich muss halt sagen, ich fand das eben auch das Casting von Lucifer sehr, sehr großartig. Weil ich mir das Problem bei Lucifer ist halt, dass er in den meisten Filmen und Serien wird er halt
als männlich konnotiert
und zwar meistens so ein bisschen der südländische Typ.
Ja, Al Pacino zum Beispiel.
Ja, also ich glaube Pacino, auf Italienisch spricht man es eben Pacino, auf Amerikanisch Pacino.
Aber die Amis haben keine Kultur.
Kann man so auch
kann nicht sagen. Kann man so oder so sagen.
Kann man so auch nicht sagen, das ist aber ein anderes Thema.
Ja.
Gut, worauf ich hinaus wollte, ist, dass er einfach so ein bisschen Pate stand für Lucifer und dass es halt viele.
Das war jetzt auch mit Pate irgendwie.
Ja, ich weiß. Warum glaubst du, habe ich das gesagt?
Ach so. Schön. Ja, großartiger Wortwitz.
Ja, und ich meine halt nur, dass es gut war, dass bei Sandman Lucifer halt mal wieder was komplett anderes ist.
Es hat unglaublich toll diesen Vibe von Hallo, also ich war quasi der schönste aller Erzengel, bevor ich gefallen bin. Und jetzt bin ich der König der Hölle. Tag ist meine Hölle, alles meine Dämonen.
Ja, ich meine, irgendwas anziehen, das muss die Hölle ja auch haben, ne? Weil sonst geht man da ja nicht hin, freiwillig.
Und so mein persönliches Highlight, und das war wahrscheinlich für viele das persönliche Highlight, war das Duell zwischen Lucifer und dem Sandman. Ich werde keine Details verraten, schaut es euch an, Folge 4.
Ja, grandios, wirklich, wirklich unglaublich tolles Storytelling, tolle Animationen, toller Plot, tolle Ideen. Na,
ich fand
wunderbar.
Tollen Hauptcharakter. Passte so ein, war so ein bisschen angelehnt an das aktuelle good looking boy in black robes with messy curly hair image.
Er hat nicht wirklich eben curly auch hair. Und ich bin persönlich der Meinung, seine Frise ist einfach sehr 90er. Und manchmal ist es schon so ein bisschen so, er wandelt durch 2022 so gefühlt.
Ja.
Alle um ihn herum haben moderne Frisuren und er ist halt Dream.
Ja.
Er ist in den 90ern hängen geblieben mit seiner Frisur.
Okay. Ja, er ist aus der Zeit gefallen. Und ich finde, das ist auch
absolut.
Passt.
Ja.
Das ist aber in den anderen 90ern aus der Zeit gefallen.
Ja, ja.
Das ist bei den anderen Charakteren aber auch so. Also so Desire ist ja auch, finde ich, sehr sehr dieser androgyne Typ aus den 90ern. Also da hatte ich auch wieder so ein bisschen die David Bowie Vibes.
Ich glaube, sie haben sich halt wirklich stark vom Comic inspirieren lassen. Der ist halt jetzt auch schon.
Der ist ja auch
30 Jahre alt.
Der kommt ja auch aus den
frühen 90er,
Ende 80er, genau. Und ich meine, das war auch eine Zeit, wo du viel geträumt hast, weil es ging um das war eine Aufbruchsphase, die 80er, also gerade Ende der 80er, du hattest noch diese Bedrohung durch die Atomkraft. Du hattest dann den Fall der Mauer und damit natürlich verbunden auch viele Träume, die da jetzt in Erfüllung gingen oder erst losgingen. Und dann dieses bunte, poppige, sorglos 90er Jahr, wo einfach alle mal am Feiern waren. Und da muss ich auch sagen, die Zeit war geil. Also da war ich Teenie, da war es großartig. Also das 90er Jahrhundert war schon geil.
Gut, dann was ich ziemlich großartig fand, war die Folge 5. Ich werde jetzt auch nicht mehr genauer sagen, worum es ging.
Naja, aber die Folge 5 war gut. Okay.
Die Folge 5 ist so eine Folge, da scheiden sich die Geister. Also es gibt Leute, die hassen diese Folge. Es gibt Leute, die lieben diese Folge. Yes. Und ich gehöre zu den Leuten, die sie lieben, weil halt einfach dieses Psychologische, wie das aufgebaut wird, ich finde es großartig. Und außerdem hat sie für mich sehr, sehr große Quentin Tarantino-Fears. Wahrscheinlich einfach, weil der ganze Plot in der Bar spielt.
Entschuldigung.
Nee, das ist nicht
Quentin. Ach, das war die Folge. Ja, ich weiß noch, wir hatten Besuch zu der Zeit und dann wollte Yama unbedingt. Yama, ja, ich muss diese Szene noch zu Ende gucken. Das dauert nicht mehr lang. 20 Minuten später. Ich habe jetzt, glaube ich, begriffen, worum es geht. Und ich glaube, ich habe begriffen, dass die ganze Folge in dieser Bar spielt.
Ja, das war das Problem.
Und dann so, ja, ich mache jetzt, ich mache aus. Weil dann unser Gast und ich gucken dann Yama an so. Und Yama so, ja, ich mache aus, ist okay. Yama hat die dann später zu Ende geguckt.
Ja, weil das war einfach das, ich konnte nicht aufhören, weil es so spannend war. Und dann, ich habe halt nicht
das
damit.
Das war nur ein fucking Gespräch.
Ich habe halt nicht damit gerechnet, dass die, am Anfang, dass die ganze Folge in der Bar spielt und worauf das hinausläuft.
Okay, und dann, nur 5 Minuten.
Und dann habe ich gedacht, nee, das kann ich jetzt nicht mit Gästen angucken, weil die werden dann vielleicht ein bisschen verstört und so. Weil nachdem klar wurde, worauf der Climax hinausläuft, dachte ich mir, nee, das ist vielleicht doch ein bisschen zu bloody für.
Ist das der Klimax oder die Klimax?
Ich glaube, der Klimax.
Weiß ich gar nicht.
Oder es gibt
egal.
Beides.
Ich habe Jura studiert. Nichts Linguistisches.
Ja, eigentlich glaube ich, das ist die Klimax.
Keine Ahnung.
Aber egal, es ist nicht wichtig.
Schreibt es uns in die Kommentare, wenn ihr der, ein wandelnder Duden seid.
Ja, genau. Der das Nutella, das genau.
Genau.
So, gab es bei euch noch irgendwo, du hast es noch, glaube ich, noch gar nicht gesehen, oder?
Ich habe schon Ausschnitte gesehen, aber ich muss es noch fertig gucken. Also,
ja, du musst es gucken.
Ich glaube, ich war bei Folge 2 irgendwo in der Mitte hängen geblieben jetzt und ich muss es noch, ich hatte keine Zeit. Ich habe jetzt wirklich 2 Wochen, 6 Tage durchgearbeitet wie ein Ochse. Und jetzt war ich auf einer Hochzeit, weil Evelina, unsere Intro-Stimme, hat geheiratet. An dieser Stelle nochmal herzlichen Glückwunsch.
Herzlichen Glückwunsch.
Und die hat jetzt ihren Herrn Freund, Dr. Oetker, geheiratet. Nein, er heißt nicht wirklich Dr. Oetker. Das ist sein Spitzname. Und da war ich natürlich, waren wir dann eingeladen. Und ja, man musste, weil unsere Katze krank war, zu Hause bleiben. Also musste nicht, aber hat gesagt, er macht es dann.
Ja, der Francis hatte einen eitrigen Zahn. Und er war vorher bei der OP. Und dann war es halt so, also nach der OP nach Hause kam, dass er noch Antibiotika gebraucht hat. Und dann habe ich
wollten
mir gedacht,
wir das halt nicht den Katzenzitter aufs Auge
das geht drücken. Nicht, dass wir dann, weil ich meine, so ein Tier ist ja auch Verantwortung und wir können den Kleinen nicht alleine zu Hause lassen.
Und wenn feiern
er,
gehen.
Ja, und feiern gehen, wenn es ihm nicht gut geht.
Nee.
Und dann habe ich halt gesagt, ich übernehme das und Scarlett darf auf die Hochzeit.
Ja, das war auch sehr lieb von dir. Und der Kater hat es ihr auch, hat es also Yama auch gedankt. Der Kater war sehr anhänglich.
Ja, dem Kater geht es übrigens wieder besser.
Ja.
Es ist gut abgeheilt alles.
Es heilt noch.
Und er springt halt schon wieder sehr munter rum und fressen klappt auch sehr gut.
Ja. Er baut schon wieder Scheiße. Also alles beim Alten. Nee, jedenfalls dementsprechend hatte ich einfach noch keine Zeit, Sandman weiterzugucken. Steht noch auf meiner To-Do-Liste.
Ja.
Falls ich irgendwann mal wieder mehr als einen Tag frei habe.
It will happen.
Ja, ich glaube ganz fest daran. Spätestens irgendwann, wenn ich nochmal Urlaub habe.
Ja, so,
dann
so,
gehen wir mal.
Next.
Also du darfst aussuchen.
Ja, dann fangen wir doch oben an mit der Feel-Good-Serie des Frühjahrs.
Oh, ja. Oh
Heartstopper.
Gott. Guck mal, ich krieg schon Vibes hier. Ich krieg schon wieder Gänsehaut.
Es ist so sweet. Sweet und wirklich, heartwarming, ja. und einfach wholesome.
Es ist großartig. Also ja. Um es auf Deutsch zu sagen, es ist süß und herzerwärmend und es macht dich, es, es macht dich einfach ganz. Also diese Serie repariert Menschen.
Sogar mir hat's gefallen, obwohl ich eigentlich gar nicht so Romance-Serien...
Ja, aber Jana hat mich drauf gebracht. Jana hat gesagt, wir müssen das angucken.
Ja, aber ich dachte mir, ich habe das gesehen und habe gedacht, das ist eine Serie für Scarlett. Das ist so eindeutig eine Serie für Scarlett.
Ja, weil ich bin jemand, der sehr...
Scarlett liebt Romanzen. Also richtig schöne, gute Romanzen.
Ja, nicht nur.
Auch ein bisschen kitschig darf es auch sein.
Ich bin vor allem halt auch jemand, der, wie sagt man das? Ich brauche auch mal eine Feel-Good-Serie.
Ja.
Also ich mag auch gerne, ich mag Romanzen, die müssen schon gut sein. Also nur Kitsch muss nicht sein. Das ist blöd.
Ja, also Heartstopper ist basiert, ich glaube, auf einem ursprünglich Webcomic.
Ach so.
Ich glaube, ursprünglich war das sogar ein Webcomic.
Ah, okay.
Das ist eine Romanze zwischen, also spielt in einer britischen Secondary School.
Also, sowas kurz vor.
Gut, kurz vor A-Levels, sie sind irgendwie Sixth Form oder sowas.
Elfte? Ja gut, im Englischen dann die sechste wahrscheinlich.
Ja, also ich hab das nur auf Englisch geguckt.
Ach so, ja, im Deutschen nennt man es Elfte. Also da würde ich sagen, es ist wirklich schon...
Also sie reden irgendwie von Sixth Form, glaube ich.
Ja, also im Deutschen haben sie es übersetzt mit der Elften. Das ist im Prinzip quasi so kurz vor Oberstufe.
Ja.
Also Ende der Mittelschule, du bist quasi so 16.
Ja, also...
Und es geht um einen...
Er wird 15.
Stimmt, er ist noch 15.
Am Anfang ist er eigentlich 14.
Aber ich glaube, haben Sie ihn nicht in der Serie sogar älter gemacht?
Nee, er feiert seinen 15. Geburtstag.
Stimmt, du hast recht. Aber Dings ist älter.
Ja.
Also es geht letzten Endes darum, es läuft da auch so ein bisschen, hatte ich den Eindruck, die Kurse sind aber auch übergreifend, also sprich, auch die Älteren sitzen unter Umständen mit Jüngeren im Kurs,
ja,
wenn die Level gleich sind.
Genau, das britische Schulsystem funktioniert einfach anders als das deutsche.
Ja.
Und du hast halt...
du hast Charlie...
Ja.
Einen 15-jährigen Nerd.
Ja.
Also ich würde ihn schon als Nerd bezeichnen.
Ja, so ein bisschen. Ja, es ist nicht so hardcore nerdig, aber er ist halt so ein bisschen so.
Er hat so ein bisschen das Klischee von einem Nerd. So.
Also awkward boy.
Also ein bisschen social awkward, bisschen schüchtern, aber offen geoutet vor der ganzen Schule als schwul.
Ja.
Man kriegt auch mit, dass eben das wohl kurz vorm, dass es nach den Sommerferien spielt, fängt es an. Und man kriegt auch mit, dass er halt. Eine hard time hatte, weil er ziemlich gemobbt wurde.
Ja, im letzten Jahr wurde er ziemlich gemobbt.
Weil er schwul ist.
Mhm. Ja.
Und dann
wird er in der quasi, sie haben morgens so eine allgemeine Gruppenklasse quasi und da wird er neben einen anderen Schüler gesetzt aus dem Rugby-Team.
Nick, den Quarterback aus dem Rugby-Team. Natürlich, es muss ja, irgendein Klischee muss ja her.
15 Klischees müssen her.
Ja, aber ich dachte, wir fangen mit einem.
Liebevolle.
Also der Nick ist blond und wunderschön und sieht aus wie so dieser typische, wirklich aus den Teenie-Highschool-Filmen, dieser typische Quarterback halt.
Ja,
nur noch einen Tacken jünger.
Ja, also
er ist ja noch nicht so...
Er sieht halt tatsächlich aus wie ein 16-Jähriger.
Ja, Gott sei Dank.
Und also ich würde doch eher mehr sagen, er ist im Endeffekt so dieser Junge, den du auf diese Werbeplakate für so eine britische Privatschule packen würdest.
Ja, das ist der nette Typ von nebenan.
Blond, schön geschnittene Haare,
super,
brav.
Ja, aber netter Typ. Aber auch er kommt auch an und du weißt, er ist der Star vom Rugby-Team. Und du denkst dir aber, also ich habe mir das gedacht so, wow, das matcht überhaupt nicht, weil er ist so gar nicht wie... Ne? Sonst der Quarterback aufgepumpt bis zum Get-No, aber ein Gehirn auf Erbsengröße und dementsprechend hohl in der Birne. Nein, überhaupt nicht. Er ist super nett, super freundlich.
Das Schöne ist, generell bei den Charakteren hat man halt wirklich das Gefühl, dass es Teenager sind. Und es sind halt nicht diese gestylten 25-Jährigen,
die Teenager spielen.
Die du sonst in Serien hast, die Teenager spielen und die sich dann auch noch verhalten wie 25-Jährige, sondern sie sehen halt aus wie Teenager und
sie benehmen
sich wie Teenager. Und das ist halt einfach sehr erfrischend.
Was ich ganz großartig fand, einfach, dass eben, du hast zwar eben dieses Klischee bei Charlie, bei Nick, aber er bricht es halt dadurch schon, dass er einfach ein super netter Typ ist.
Ja, also
vom Anfang an, er ist auch nett zu Charlie und obwohl er weiß, dass Charlie schwul ist und er das ja auch wahrscheinlich mitgekriegt hat.
Ja, und du hast einfach, Menschen in dieser ganzen Serie, die zu ganz über, also die ganze Protagonistengruppe geht überwiegend sehr, sehr freundlich und liebevoll positive und liebenswürdig miteinander um. Und also gerade Nick ist auch wirklich einfach, er wird in der Serie mal als Golden Retriever bezeichnet. Und das passt sehr gut. Und zwar, und das ist wirklich mehr so dieser Golden Retriever Welpe, der dich anguckt und mit dem Schwanz wedelt. So dieser Vibe ist Nick einfach die ganze Zeit.
Ja, es kommt halt raus, also man kann das noch kurz ein bisschen erklären. Charlie hat eine kleine Affäre mit einem anderen Spieler aus dem Rugby-Team.
Nee, war nicht.
Aber mit einem anderen aus der Elfen.
Aus Nicks Klasse.
Aus Nicks Klasse. Also das ist so ein bisschen heimlich, weil der Typ selber nicht in der Lage ist, sich einzugestehen, dass er wahrscheinlich auf Kerle steht. Und er behandelt halt Charlie auch dementsprechend scheiße.
Ja.
Also so sprich quasi vor den anderen darf er niemanden ansprechen.
Charlie ist das dirty little secret.
Ja, genau. Und Charlie hat halt irgendwann, als er halt anfängt, sich mit Nick erstmal nur anzufreunden, hat er da keinen Bock mehr drauf.
Er hat dann keinen Bock mehr auf diese Heimlichtuerei, die dann bei der sich einfach auch abzeichnet, dass die niemals aufgebrochen wird, weil einfach die Versprechungen, die gemacht werden, nicht eingehalten werden.
Vor allem, das ist halt und super toxisch.
Also es ist eine richtig unangenehme Situation, in der Charlie da ist und dann kommt sein Held in strahlender Rüstung
auf weißem Pferd,
Knight in shiny arm.
Also man muss halt wirklich Nick im Prinzip, es geht halt wirklich als Freundschaft los. Du hast dann irgendwann, dass Nick ihn motiviert, ins Rugby-Team zu gehen, weil er ein toller Läufer ist. Also Charlie ist auch gar nicht mal so unsportlich. Da wird das Klischee auch schon wieder gebrochen.
Ja.
Charlie ist halt eher musisch begabt, aber er hat da eben auch eine kleine...
Ne? Er kann weglaufen.
Er kann laufen, das musste er leider trainieren. Und er geht dann auch ins Rugby-Team und kommt da auch zu Beginn eigentlich ganz gut klar. Was ich ganz schön finde, war, also du merkst dann natürlich im Laufe der Serie, dass Nicks Freunde, von denen er dachte, dass sie seine Freunde sind, sind halt ziemliche Arschlöcher. Also die sind halt wirklich einfach... die sind halt wirklich offen homophob, die reißen halt am laufenden Band
Witze. Das ist so diese Lad-Culture aus Großbritannien. Ja. Diese
Jungs-Clique, die sich gegenseitig hochstachelt.
Genau.
Und du hast dann aber auch Nick, der da wirklich dazwischen geht und auch sagt, sag mal, Harry ist der Anführer. Oder er wär's gerne. Und dass Nick ihm halt auch wirklich sagt, so, sag mal, Harry, das war homophob, das ist scheiße, warum machst du das? Also Nick spricht auch, am Anfang hält er den Mund, aber nicht lange. Er hält nicht lange das Maul und spricht sich dann wirklich offen dagegen aus und sagt auch, dass er es scheiße findet und merkt halt immer mehr, dass er sich denkt, was sind das für Leute, mit denen ich da abhänge?
Ja, was ich auch unglaublich, also
fand ich toll.
Charlie hat halt im Endeffekt diese ganze Entwicklung, diese Selbsterkenntnis, ich bin schwul,
ich
bin offen schwul, das ist bei ihm im Endeffekt schon durch und bei Nick kommt halt im Endeffekt so diese, als er dann im Endeffekt merkt, er verbringt sehr gerne Zeit mit Charlie und das ist nicht alles so rein freundschaftlich, wie er sich im ersten Moment dachte.
Nicht nur Mädchen, sondern halt auch.
Genau, also diese Selbsterkenntnis für Nick ist für ihn auch schwierig. Da hast du dann so seine Google-Searches und was ihm dabei im Endeffekt Angst macht. Aber was ich unglaublich schön an der Serie fand, ist, die haben, also die Hauptcharaktere haben alle supportive parents. Also die haben die Eltern.
Ist keiner dabei, der ein Arschloch ist.
Genau, die Eltern sind in alle einer guten Kommunikationsebene mit den Kindern. Das ist jetzt aus der Serie für mich noch nicht ganz eindeutig sichtbar, aber für mich sieht es so aus, als wäre Nicks Mutter alleinerziehend.
Ist nicht ganz klar, du siehst den Vater nie. Ja.
Genau, also und...
Aber sie hat ein unglaublich tolles Verhältnis zu ihrem Sohn.
Und
also als sie es dann mitkriegt, ich glaube, sie hat es auch viel früher, man merkt so, sie weiß schon, worauf er hinaus will. Und du merkst halt bei ihr nur so dieses, oh, tell me something new, my boy. Es ist super herzerwärmend einfach, wie sie damit umgeht.
Ja.
Dass sie ihn in den Arm nimmt, als er dann endlich zu ihr kommt und den Mund aufmacht und einfach nur sagt, ich liebe dich. egal, ne? Also ja. Sie muss den Satz gar nicht zu Ende führen. Und auch Charlies Vater, der halt einfach sagt, wenn irgendwas ist, ruf mich an, ich hol dich ab.
Genau.
Ja, ich finde auch, man
Charlies merkt, Mutter wird nicht so dargestellt, die scheint ziemlich busy zu sein. I don't know.
Also ich finde, man merkt in der Serie, dass du einfach sehr viele positive Beispiele hast für Dinge. Also auch für Gespräche untereinander bei den Teenagern.
Wir haben noch nicht über Al geredet. Und über Tau. Über die ganzen Clique von
Ja, Tau. Ja, die ich wollte jetzt noch kurz auf eine andere Sache hinaus. Ich fand es zum Beispiel sehr schön, es gibt eine Stelle, wo sich ein Mädchen in Nick verliebt. Und für Nick,
ach Gott, ja.
Für Nick ist es erstmal schwierig, also er kriegt es erst nicht raus, dass er ihr halt sagt, nee du, ich will nichts von dir. Er führt aber dann mit ihr ein sehr gutes Gespräch.
Boah, das war toll.
Und ja. sie versteht das dann auch.
Sie ist traurig, aber sie ist überhaupt nicht sauer. Also ich fand das ziemlich cool. Also sie war ja klar, am Anfang war sie traurig, aber sie war auf ihn nicht böse.
Ja, sie supportet ihn dann auch.
Und ja, das war so geil.
Und es ist einfach mal schön zu sehen, dass das, weil Serien arbeiten sehr gerne mit Katastrophen. Also sprich, es muss immer das schlimmste Outcome sein. Und dann ist es auch mal schön, wenn Leute sich unterhalten und wenn es nicht 10.000 Missverständnisse gibt und die nicht 20 Folgen aufeinander sauer sind. Ja. Sondern einfach eine Sache auch mal geklärt wird und es ein produktives, positives Gespräch gibt.
Ja. Was ich halt auch ganz toll fand, war einerseits Nick, der sich dann auch wirklich mal für Charlie prügelt, als es dann hieß, ne, als halt Charlies Ehre angegriffen wird. Dass Nick halt auch wirklich aus seiner I'm the nice neighbor boy Comfort Zone rauskommt und Harry dann auch mal wirklich einfach die Fresse poliert, weil er es verdient hat. Nicht, dass ich jetzt hier Gewalt gut heiße, aber in dem Moment, ich glaube, jeder von uns hätte da mal draufgehauen. Aber auch genauso ein Charlie, der dann zu Ben hingeht, zu dieser heimlichen Affäre, ihn quasi umschubst und sagt, du hast nicht das Recht, mich wie Scheiße zu behandeln, nur weil du dich selber wie Scheiße fühlst. So also nach dem Motto, das ist dein Problem und nicht meins.
Ja.
Und das ist, ich find's einfach toll, dass die, auch die, ja. Was denn?
Sprich weiter.
Genau, dass die beiden Charaktere, also du hast halt Nick, der nette Typ, der hat halt eine Arschloch-Clique um sich rum, die er auch erst so ein bisschen aufbrechen muss. Charlie hat eine sehr, sehr verständnisvolle Clique um sich rum.
Die aber auch eifersüchtelt damit, oh ja,
sich Nick annähert.
Genau.
Weil sie Angst um ihn haben.
Ja.
Du hast ein Transmädel dabei, die ist jetzt auf einer anderen Schule.
Genau, die hat die Schule gewechselt, weil das britische Schulsystem, Charlie und Nick gehen auf eine reine Jungenschule und nebenan ist die reine Mädchenschule.
Ja, und das Schöne, sie hat dann auch am Anfang echt, sie struggelt halt damit, sich Freundinnen zu suchen. Dann freundet sie sich zufällig mit zwei Mädels an, die ein lesbisches Paar sind. Das ist dann auch so, was für ein Zufall. was aber einfach sehr, sehr, sehr süß ist. Und du hast auch am Schluss so eine leicht Slowburn-Hetero-Romanze zwischen ihr und dem eifersüchtigsten der ganzen Clique, Tau. Tau ist super eifersüchtig. Tau ist auch derjenige, der Harry immer Kontra gibt, wenn Harry mal wieder den Mund so weit aufreißt, um Charlie zu beleidigen.
Tau hat einen sehr großen Big Brother Beschützerinstinkt gegenüber den anderen Charakteren, also ganz besonders Charlie und Elle.
Tau ist auch älter als Charlie. Ja. Tau ist in derselben Klasse wie Nick und Harry.
Dann gibt's noch Isaac in der Clique, der halt fast nie irgendwas sagt, aber halt so.
Aber wenn er was sagt, dann ist es auch super. Also ich fand auch,
vor allem er weiß halt auch alles.
Genau, also
er kriegt alles mit.
Ja, also alle gucken über Isaac drüber, aber Isaac so sieht
Isaac,
alles.
So dieses Isaac, hast du davon gewusst?
Ja.
Das war offensichtlich. Isaac sagt halt nur nicht so viel.
Dieser stille, schüchterne Nerd, der aber
beobachten kann. Ja.
Ja, also das ist wirklich auch diese ganze Clique sind einfach auch überwiegend sehr gut, sehr positiv miteinander agierende Leute. Du hast da auch Konflikte.
Natürlich.
Und Auseinandersetzungen, aber die werden dann, also selbst wenn sie sich ein bisschen aufbauen, du hast nicht irgendwie dieses, dass sich das hochschaukelt auf ein endloses Missverständnis und die Leute dann ewig nicht miteinander reden, sondern es kommt auch anspruchsvollen und aber dann letztlich guten Konversationen. Und was ich sehr, sehr schön finde als Anknüpfungspunkt, einfach an die aktuelle Lebensrealität, ist einfach, du hast so diese Sequenzen, die, denen Charlie und Nick so 15 Mal ihre Messages aneinander wieder löschen und neu schreiben.
Ja, oder ja. Dann gar nicht schreiben.
Ja, es ist einfach, es passt so gut.
Und teilweise auch so dieses, he left me on read. Also er hat es gelesen, aber er antwortet mir nicht.
Oh Gott, ist er tot? Man weiß es nicht.
Hab ich ihn jetzt überfordert?
Ja.
War das schlimm? Habe ich ihn jetzt angemacht? Ah. Dieses ganze Teenage-Drama so ist total cute. Da.
Aber es ist,
aber halt es nicht, ist eben nicht immer in die Katastrophe geschoben, ja. Und ins Überdrama, sondern es sind diese ganzen vielen leisen Töne, die unglaublich schön sind. Und dann, was sie auch noch stilistisch gemacht haben, ist, dass sie es noch ein bisschen quasi mit so Comic-Aspekten aufgefüllt hat. Genau, es
fliegen dann Herzchen. Fliegen dann
teilweise so bunte Herzchen und Schmetterlinge
durch. Oder wie im Anime so Rosenblätter, wenn Nick dann Charlie anschaut, dann fliegen irgendwie so Rosenblätter durchs Bild. Ja. Das ist das Ganze halt einfach so ein bisschen überspitzt, aber super süß.
Ja, also wirklich absolute große Guck-Empfehlung. Ja. Gerade, und wenn ihr wirklich so down seid und was braucht, was euch richtig hochzieht und euch glücklich macht, guckt Heartstopper.
Ja. Das ist definitiv auch von mir eine absolute Empfehlung.
Mhm, von mir auch.
Ich bin gespannt, wie es weitergeht.
Ja, zweite Staffel ist schon
bestätigt.
So, Scarlett darf jetzt die nächste Serie aussuchen.
Ja, machen wir doch einfach mit Young Royals weiter. Das ist nämlich so genauso das Gegenteil. Also von Feel Good ist es so ein bisschen doch das Gegenteil.
Ah, ja, also von der das Setting ist sehr ähnlich.
Es ist auch eine Schule, diesmal in Schweden.
Ja.
Wir haben auch schon mal ein bisschen drüber geredet, aber da war Asa noch nicht da.
Genau.
Young Royals spielt, wie der Name sagt, mit jungen Adligen, und zwar mit dem jüngeren schwedischen Kronprinzen, Wilhelm, der halt so ein bisschen der Partyprinz ist und dann irgendwann übertreibt das und kriegt dann also ein bisschen Druck von der Familie.
Naja, also wird vor vollendete Tatsachen
gestellt. Er wird halt gesagt, so, du gehst jetzt ins Internat.
Du gehst jetzt ins Schickimicki-Internat.
Und da war dein Bruder auch schon, deswegen gehst du da jetzt hin. Fertig.
Willes Reaktion aus Schwedisch. Ihr will inte gott in ein fucking Internat.
Ja, genau.
Übersetzt, ich will nicht in dieses fucking Internat.
Ja, genau. Und also er kommt dann dahin, er wird auch super freundlich eigentlich empfangen. Ja klar, er ist halt ein Royal.
Ja, also aber auch mit gruseligem Initiationsritual.
Ich meinte erstmal die Lehrer.
Ja, die Lehrer.
Der Initiationsritus, klar, der muss trotzdem sein.
Ja, also das ist, also du hast halt wirklich hier so, da sind die Klischees über so Internatsleben auch recht auf 11 hochgedreht. Ja,
also Studentenverbindungs-Internats-Initiationsriten-Klischees sind alle da. Du hast noch August. August ist ein Cousin von Wilhelm.
Ja, irgendwie Großcousin.
Also auch irgendwie entfernter Adliger, der dann so ein bisschen, der ist älter und der nimmt Wille so ein bisschen auch auf unter die Fittiche. Denkt man sich erstmal, ja, ist ja gut.
Mhm.
Erstmal.
Aber es ist leider ein Arschloch.
Es ist leider nicht gut. Dann hast du Simon. Simon geht auch auf dieses Internat. Simon ist aber sehr, sehr arm. Simon hat ein Stipendium bekommen.
Ja.
Und seine Schwester auch. Seine Schwester ist wahrscheinlich Asperger-Autistin und hochbegabt.
Da muss ich gerade mal einhaken. Charlie hat auch die autistische Schwester.
Stimmt, ja. Das ist älter.
Ja, das ist so ein bisschen...
Charlies Schwester ist älter, Simons Schwester ist jünger.
Das ist jetzt schon fast so ein bisschen Klischee, dass du beides mal den...
den queeren Typen mit seiner autistischen Schwester hast, ja.
Ja, und also Simon ist...
Simon ist Musik. Simon ist Chorknabe und singt wie ein Engel.
Yeah. Ja, Charlie war Drummer, also ist Drummer.
Stimmt, genau. Simon hat, der Schauspieler übrigens auch, hat eine Popband in Schweden und singt auch wirklich, wirklich gut.
Der war irgendwie mal gleich Zweiter oder sowas von Melodiefestivalen.
Ja.
Also, das ist der schwedische Vorentscheid für den Eurovision Song Contest und der wichtigste schwedische Musikwettbewerb.
Also kann man sich wirklich anhören, den jungen Mann. Und genau, Simon und Sarah heißt sie, glaube ich.
Ja, Sarah.
Gehen auch auf diese Schule. So, soweit erstmal so gut. Simon ist halt sehr arm, er wird auch deswegen gerne gehänselt, er wird auch immer gerne von den, sag ich mal, reicheren Schülern so ein bisschen schikaniert. Er tut es aber einfach auch seiner Schwester zuliebe, weil er weiß, dass sie halt die bestmögliche Ausbildung möchte und
ja, er ist auch so ein bisschen, dass er halt auch Simon ist sehr orientiert darauf, wirklich auch auf die Leute um ihn herum aufzupassen.
Ja, er ist auch offen schwul übrigens.
Also aber nichts, also ich weiß nicht, wie weit er tatsächlich innerhalb der Schule geoutet ist.
August wusste das. Also die Schüler wussten es auch.
Das kommt für mich im Schwedischen jedenfalls nicht eindeutig
rüber. Also im Deutschen wurde es schon relativ deutlich gesagt, dass er offen schwul ist. Er geht damit ja auch offen um.
Er geht damit offen um, aber ich hatte das Gefühl aus dem schwedischen Original, dass er primär halt im Endeffekt es bestätigt, wenn es irgendwie zur Sprache kommt, aber nicht keine großartige, also er hat ja vielfach zu den restlichen Schülern einfach eine sehr oberflächliche Beziehung.
Ja, ja, klar, er hält sich von denen ja auch so ein bisschen fern.
Weil ja, und die halten sich von ihm fern, weil ja, sie in ihrer Schickimicki, wirklich im Endeffekt dieses Internat, Rich Kids, Nobelinternat, jedermanns Eltern sind die Geschäftsführer
oder.
Ach genau, apropos Geschäfts, da gibt's natürlich noch die Tochter von so einem Businessman. Ich weiß gar nicht mehr, wie die hieß. War eine POC.
Felicia.
Sehr, danke. Felicia reitet, Felicia hat ein Pferd, Felicia wird so von August ausgewählt als Verkupplungsversuch für Wilhelm.
Felicia wurde von ihrer Mutter dafür ausgewählt. Ach,
genau, richtig. Die Mutter fand das ja auch so
ganz, ja, also Felicias Eltern sind, also gerade Felicias Mutter ist eigentlich scharf darauf, dass sie sich doch jetzt bitte den Prinzen angeln soll, der jetzt auf die Schule geht und in ihrem Jahrgang ist. Das wäre doch voll das gute Match. Und dafür sind ja solche Internate auch da, dass du die richtigen Beziehungen aufbaust.
Und vielleicht deine Töchter unter die Haube bringst. Genau. Felicia ist am Anfang auch noch relativ begeistert von dieser Idee, aber im Laufe der Zeit hat sie da eigentlich gar nicht mehr so wirklich Bock drauf. Ja. Weil sie ist auch, glaube ich, mit sich selber super unglücklich. Sie kommt mit ihrem Pferd nicht zurecht, wundert sich warum. Sie findet später so in Sarah so ein bisschen, ich sag mal, eine gute Freundin, weil die connecten so ein bisschen über den Reitsport und übers Pferd. Das heißt, auch Sarah, die am Anfang echt Anschlussprobleme hatte, hat da so ein bisschen Einstieg in die Clique. Und leider Gottes, Sarah turns out to be a bitch.
Ja.
Leider. Also da ist mal die Autistenschwester nicht die supportive, der nette supportive Character, sondern eigentlich ziemlich die fieseste Bitch, die du dir vorstellen kannst.
Ja, ich muss sagen,
die Bitch wird nämlich sehr nett, also Felicia wird sehr nett und Sarah wird ziemlich
mich
scheiße.
Hat's ein bisschen, sagen wir mal, ich weiß, warum sie es gemacht haben, weil sie wollten halt auch zeigen, dass es halt auch Autisten gibt, die
nicht
sich...
Engel sind.
Ja, nein, aber das meine ich nicht. Ich meine halt Autisten, die versuchen, in neurotypischen Klicken aufgenommen zu werden und dieses Klicken Spiel mitzuspielen.
Ja, sie hätte das aber auch ohne den Bitch-Move.
Ich muss aber sagen, dass es, also ich empfand es so ein bisschen als unrealistisch, weil ich halt, aber gut, ich kenne solche Autisten nicht. Also ich kenne es halt ein bisschen, dass man halt als Teenager noch dieses Dazugehören, ja, aber es erschien mir halt unrealistisch.
Ja, weil sie verliebt sich dann in August und August ist halt ein manipulativer
Pixel. Ich weiß nicht, ob sie sich in ihn verliebt.
Ich habe schon den Eindruck, dass sie verliebt ist.
Ich weiß nicht, also ich würde Sarah auch echt zutrauen, dass das Ganze ein Long Game ist, in dem sie im Endeffekt sagt, okay, das ist mit, das, also sie weiß ja nicht, dass, was bei August die wirtschaftlichen Verhältnisse tatsächlich sind, dass sie im Endeffekt meint, das sind genau die Connections, mit denen sie sich eine gute Zukunft aufbauen kann.
Ich weiß es, ich hatte bei ihr eher das Gefühl, sie wollte so ein bisschen seine Gothic Maiden sein, die ihn quasi errettet und wieder ins Licht führt.
Nee, das ist
ich hatte mehr den, das, also mein persönlicher Takeaway aus der Geschichte war, dass Sarah wirklich versucht, sich eben genau das zu tun, was die ganzen Rich Kids an dieser Schule auch tun, nämlich die richtigen Verbindungen aufbauen, mit denen du dir dann nach der Schule einfach dann die richtigen Leute kennst, um in alle Jobs, an alle Positionen, an das Geld etc. ranzukommen. Mhm.
Dummerweise sucht sie sich dafür genau den Falschen aus, nämlich den, der die ganze Sache richtig gehend in die Katastrophe zieht.
Ja, also...
Genau, vielleicht sollten wir nochmal zu der Geschichte von Wilhelm und Simon zurück.
Genau.
Wilhelm und Simon treffen sich dann auf irgendeiner von diesen Partys. Fangen an, sich zu unterhalten und verstehen sich eigentlich auch ganz gut.
Und im Rahmen all dieser, ich meine, das ist ein Internat, Simon ist zwar quasi nur Gastschüler, der wohnt zu Hause, wohnt nicht im Internat, aber Wilhelm ist natürlich fest im Internat und die haben dann auch natürlich irgendwie die ganze Zeit irgendwie Internatsaktivitäten und dann ist Simon auch mal dabei und dann kommt man sich näher.
Ja, was dann darin gipfelt, dass August quasi auch eigentlich versucht, die beiden voneinander fernzuhalten, also auch sagt so nach dem Motto hier, Wilhelm, und umgib dich mit den richtigen Leuten.
Ja, hängt Wilhelm da aber bei den
Assis ab, ne? Ja. Und Wilhelm aber da so ein bisschen drauf scheißt, weil er sich denkt, so, ich mache, was ich will, du hast mir gar nichts zu sagen. Das ist wieder ganz gut, dass er so ein bisschen der Rebel Prince ist. Weil natürlich versucht er doch, sich irgendwo einzugliedern, weil er will ja seiner Familie doch nicht so viel Schande machen. Aber er behält sich trotzdem seine eigene Meinung vor und setzt die auch durch.
Ja, also Wilhelm ist jemand, der definitiv eine eigene Meinung hat, aber sie oft nicht ausspricht, sondern eher danach handelt.
Ja, was ganz witzig, August benutzt Simon auch immer gerne als Connector für Dinge. August schuldet Simon auch schon wahnsinnig viel Geld. Das ist natürlich auch ein Abhängigkeitsverhältnis, das da auch mit in den Konflikt mit reinspielt. Hm. Weil August natürlich jedes Mal, wenn Simon irgendwo auftaucht, daran erinnert wird, scheiße, ich schulde dem Geld, fuck. Hm. Und Simon ist halt auch nicht der, der es darauf bewenden lässt, sondern Simon ist der, der jedes Mal bei August auf der Matte steht und sagt, ich tue nichts mehr für dich, bis du mir meine Schulden zurückbezahlt hast. Also deine Schulden zurückbezahlt hast.
Das ist eine unglaublich konfliktgeladene Situation und diese zwei Jungs landen dann ganz hässlich in der Mitte von all dem.
Ja.
Denn
irgendwann stirbt.
Nein, das den Spoiler würde ich mir sparen.
Das ist zu viel Spoiler. Aber
jemand, es stirbt jemand.
Stirbt jemand. Wilhelm hat an dieser Sache zu knabbern.
Und Simon will ihn trösten.
Und sie landen im Bett und ein Sextape davon landet im Internet.
Ja. Und das
Problem. Ich glaube, das sind schon genügend Spoiler.
Ja, komm, aber ey, ganz ehrlich, die erste Staffel ist jetzt schon so alt.
Ja, also es kommt, also das Ganze ist halt wirklich und.
Vor allem das Sextape landet im Netz, obwohl es nicht hätte sein müssen, weil Wilhelm eigentlich gewissen Leuten hätte helfen wollen und das auch öffentlich schon klar gemacht hat.
Ja, also diese Serie ist halt im Endeffekt genau da, plottechnisch wirklich das Invers zu sowas wie Heartstopper, dass hier wirklich
das größtmögliche
Drama rausgeholt und auch wirklich alle Missverständnisse wirklich bis
alle.
In den vollen Konflikt reingeschoben werden,
ja.
Weil Leute nicht nachfragen,
nicht offen
miteinander reden, wenn sie miteinander reden, und oftmals eben auch auf Basis von irgendwelchen Sachen, die sie meinen, dass sie tun müssen, handeln, statt eben sich mal eine bessere Alternative zu handeln, zu überlegen. Und das auch, also das sehr, sehr viel wirklich die Zwänge, in die auch all diese Charaktere leben, sind im Endeffekt, das ist ganz viel auch so skandinavisches Sozialdrama eigentlich, so unten drunter. Du hast halt Wilhelm, der als Prinz eben diese ganze Repräsentationsfunktion aufgedrückt bekommt, die
halt
eigentlich gar nicht haben will, aber da nicht rauskommt, weil er lebt in dieser Familie.
Ja, und du hast halt eigentlich auch eben in Skandinavien halt gerade die erstarkende Rechte, wo halt eben dann ein schwuler Prinz geht halt gar nicht. Wo die Familie vielleicht sogar mit den Schultern zucken würde und sagen, ja, aber mach halt, du bist eh der Jüngere, alles gut. Aber halt dadurch eben, dass Schweden gerade versucht irgendwie, das Königshaus versucht irgendwie sein Land zusammenzuhalten, was halt schwierig wird.
Ja.
Also da kommt wirklich alles auf den jungen Mann zu.
Also ich glaube auch, man kann diese Serie total gucken, ohne irgendeine Ahnung von Schweden zu haben. Es gibt Layers dazu, wenn man sich ein bisschen mit schwedischer Innenpolitik ein bisschen auskennt und auch diesem, wie Monarchien in Skandinavien und auch in Schweden funktionieren. Also das ist halt, wenn ihr Bock habt auf das volle Drama, das volle.
Ja, es endet auch sehr erst, also die erste Staffel endet sehr traurig, also wo die beiden in Heartstopper wirklich am Ende ein Pärchen sind, sind die beiden anderen nach der ersten Staffel erstmal getrennt.
Ja.
Also muss man jetzt mal abwarten, wie es weitergeht.
Zweite Staffel ist schon abgedreht, ist jetzt in der Post-Production.
Ja, wir hoffen.
Kommt
hoffentlich bald. Ich will wissen, wie es weitergeht.
Kommt auch dieses Jahr.
Ja, ich komme immer
zu
noch.
Zu Weihnachten, yay!
Ich komme immer noch nicht so ganz klar mit der autistischen Bitch. Also das war für mich so ein.
So ein
ja, das war für mich auch, also ich fand Sarahs Character Writing da so ein bisschen.
Das war ein bisschen off.
Ich glaube, genau das ist auch so dieser Punkt, warum wir so unterschiedliche Takeaways davon haben, was sie dazu motiviert haben könnte, weil du verstehst nicht wirklich, wie sie auf diese beknackte
macht
Idee kommt.
Keine Logik.
Ja,
und Autisten handeln eigentlich immer
so. Ja,
sehr logisch.
Das Problem ist, dass ich es nicht verstehe und, ich denke mir eigentlich, ich meine, klar, ich will damit nicht sagen, dass alle Autisten Engel sind. Also Sheldon Cooper ist auch manchmal ein Arschloch.
Oh ja.
Aber es...
Ja gut, man muss dazu sagen, sie ist zu der Zeit ein hormongesteuerter Teenager. Das kommt noch erschwerend hinzu.
ja, was Richtiges, aber trotzdem, also ein Großteil der Autisten haben halt doch zumindest diese eine Sache gemeinsam, dass sie ein bisschen logischer sind als als neurotypische Menschen. Und
Sarahs Entwicklung macht halt überhaupt keinen Sinn.
Ja, und es ist halt, wenn da eine Logik drin sein soll, dann sehe ich sie nicht.
Ja, ich auch nicht.
Vielleicht kommt es ja in der zweiten Staffel.
Ja, wir gucken, wir werden es definitiv in der zweiten Staffel
Wir werden angucken. Darüber berichten.
Ja. So, und jetzt machen wir mal weiter. Du darfst dir wieder was aussuchen.
Ich darf Yama mal
hier. Und Yama nimmt als nächste Serie First Kill.
Da kann ich nichts zu sagen, da müsst ihr drüber reden, weil ich habe das noch nie gesehen.
Schau, jetzt kriegt Yama mal Redezeit.
Und genau, weil wir labern hier die ganze Zeit und Yama sitzt daneben und nickt immer alles ab.
Nö, ich laber auch. Also
bitteschön.
Fang an.
Leg los. Okay, also First Kill. Dazu muss man gleich sagen, diese Serie wurde nach der ersten Staffel abgesetzt. Das heißt, mir hat das Herz gebrochen, weil ich habe diese Serie gesehen und habe am Ende gedacht, oh Gott, wie geht's weiter? Ich freue mich so auf die zweite Staffel. Und dann, nein, Yama, es gibt keine zweite Staffel. Das heißt, im Prinzip, was ich jetzt noch machen kann, sind Fanfictions schreiben, was ich eventuell tun werde. Auf jeden Fall.
Aber sieht das nicht auch auf eigentlich sogar einer Kurzgeschichte oder sowas von der W.I. Schwab?
Wäre möglich. Ich habe mich noch nicht in die Hintergründe eingelesen, weil ich habe die Serie im Prinzip vor kurzem einfach mal durchgebinged.
Weil du Zeit hattest.
Weil ich Zeit hatte. Genau, also kleine Warnung vorneweg. Wenn man diese Serie guckt, muss man damit rechnen, dass sie mit einem Cliffhanger endet und es keine zweite Staffel gibt. Mhm. Das heißt, ihr müsst halt entweder drauf klarkommen oder euch eure zweite Staffel selber schreiben.
Oder es lassen.
Mir sicher, es wird in relativ kurzer Zeit im Netz coole Fanfiction von dieser zweiten Staffel geben. Das heißt, dann hat man immer noch eine Möglichkeit, die Geschichte weiterzuspinnen.
Wie mit Scorpion und nach Staffel 4, wo es diesen fiesen Cliffhanger gab am Ende.
Okay. Auf jeden Fall, also First Kill ist eine Serie, im Prinzip ist es, man kann sagen, es ist das, was wir uns zu Buffy-Zeiten schon gewünscht hätten. Und zwar, es ist eine Romanze zwischen einer Vampirin und einer Vampirkillerin.
Beide.
Hätte man sich das gewünscht? Ich weiß nicht, ich habe Buffy nie gesehen.
Beide aus distinguierten Familien mit langer Tradition.
Oh, ja, natürlich ist eine der Hauptcharaktere heißt auch Juliet und es ist auch so ein bisschen das Romeo und Juliet-Prinzip.
Also ein bisschen Capulet-mäßig.
Ja, also die Vampirfamilie, das ist halt,
sind über mega cool Vampire.
Mhm. Glitzern die?
Nein.
Rot.
Aber sie können im Sonnenlicht rumrennen.
So. Ja, weil es hat...
Nicht gut.
Doch gut, weil es hat...
Du musst, was du sehen willst, das ist diese Szene, in der die Mutter von der einen und die Mutter von der anderen bei diesem Schulmeeting zusammen
sind. Oh, ja.
Und dann die Vampir-Mutti quasi noch 2 Minuten lang Show macht, um quasi zu so mehr oder weniger jeden Anflug eines Verdachtes zu verflüchtigen. Ja. So, ich kann natürlich in der Sonne rumlaufen, ist alles kein Problem. Ich bin niemals ein Vampir. So ein bisschen der Vibe von dieser ganzen Szene und wirst so
awkward.
Ja, also das Witzige an dieser Serie sind halt einfach. Im Prinzip, es sind diese zwei Familien und es ist halt, du hast halt diese Alltagssituationen in übernatürlichem Setting.
Zwei Häuser in Verona.
Ja, und es ist halt wirklich, ich finde es wirklich großartig, also gerade den Humor und die Charaktere sind auch unglaublich cool. Also in der Vampirkiller-Familie ist es so, sie ist die jüngste Tochter und sie hat 2 ältere Brüder.
Oh, weia.
Die sie halt immer beschützen wollen.
Ach, du Scheiße.
Aber sie selber ist halt eine richtige Haut drauf Kämpferin, also sie ist halt
Buffy.
Oder Katniss, ja. Also sie ist, ja, aber sie stimmt, sie ist vom Temperament her sehr, sehr Buffy, aber nicht ganz so oberflächlich. Also eher Katniss als Buffy, finde ich.
Okay.
Und die Vampirin ist halt auch die jüngere Schwester, die hat eine ältere Schwester, die halt super wunderschön und toll ist und die Tochter, die Familie immer haben wollte, also so, die ist im Prinzip
Ja, aber halt dann doch auch nicht so ganz, ne? Ja,
aber es ist so ein bisschen das Klischee, wo sämtliche Mädels, die so eine ältere Schwester haben, sich denken, ist sie denn wenigstens nett?
Ja, und sie bewundert eigentlich ihre ältere Schwester und eigentlich haben die zwar ein gutes Verhältnis, bei It Goes to Hell im Laufe der Serie.
Ah, Scheiße.
Ja, das explodiert alles ziemlich in dieser Serie. Ich habe sie nicht ganz zu Ende geguckt. Ich war so, ich glaube, so 7 Folgen oder sowas habe ich geguckt. Bis dann quasi zu der Folge, wo dann Hell breaks loose.
Also alles bricht irgendwann. Ja, gut. Okay. Mhm.
Gut, man muss eine Sache dazu sagen, der Grund, warum die Serie sehr kritisiert wurde, und es ist auch das Schwächste an dieser Serie, die CGI-Sachen mit den Monstern sind halt sehr schlecht. Also das ist im Prinzip 90s-Niveau, wo wir wieder an Buffy eigentlich ist es sogar teilweise schlechter als bei Buffy. Aber das ist auch wirklich das ist
schlecht und nicht kultig.
Ja, das ist halt das, wo sie gespart haben. Ansonsten vom Plot her, von den Charakteren her, finde ich halt die Serie großartig.
Und also sie haben auch da sehr, sehr stylistic choices. Im Endeffekt, du hast teilweise sehr, sehr dominant den Soundtrack, der quasi auch teilweise die Dialoge ersetzt. Das ist quasi die Musik gibt quasi dann den Szenentext vor.
Mhm. Ja, weil die Songs, die da gespielt werden mit den Songtexten, halt einfach da wirklich gut reinpassen.
Na, das ist natürlich schön, wenn man da ein bisschen mit Musik, also ein bisschen wie eine Songfic quasi.
Ja.
Man
ja,
so ein bisschen also, mit Musik arbeitet.
Die ganze Serie großartig. Ist überhaupt sehr Fanfic-lastig. Also man hat so ein bisschen das Gefühl, eine Fanfic. Es ist so eine Serie, wo ich mir denke, oh mein Gott, ich hätte das so gerne geschrieben.
Mhm. Freund von mir hat auch gemeint, er kriegt da, also ich habe das mit einem Freund zusammengeguckt, und er hat gemeint, er kriegt harte TikTok-Vibes von diesem Musikeinsatz
her. Ja. Und ich finde die Romanze einfach sehr cool. Es ist halt,
ja, das ist halt wirklich diese Impossible Romance.
Es ist dieses, sie lieben sich und sie bringen sich fast gegenseitig um. Also es ist im Prinzip wie bei Buffy und Spike, nur dass es halt zwei Mädels sind dieses Mal.
Ja, also
es ist, als hätte man.
Ich finde es auch von diesem Teenager-Aspekt her auch ganz gut getroffen, weil sie halt auch so ein bisschen Hormone auf 11 sind.
Ja.
Und zwar alle beide.
Hormon at its best, ja. Okay, alles klar.
Also, ich fand es ein bisschen schwierig von den Stylistic Choices. Es war nicht so ganz meine Serie. Aber ich kann absolut verstehen, dass es cool ist, dass man es, dass es einem echt viel Spaß machen kann. Und das ist halt mal auch wirklich eine Serie, die halt wirklich explizit in your face Teenage Lesben.
Ach, ist dann der Titel First Kill inspiriert wahrscheinlich von First Kiss?
Ja.
Ah, okay.
Ja, weil es ist ein Wortspiel, was damit, da gibt es ziemlich viele Wortspiele.
Weil First Kiss ist ja so, das ist ein feststehender Ausdruck an First Kill.
Ja, und First, das ist so der
First Kill
ist First Kiss.
Und sie töten ja beides im Prinzip.
Ja, der First Kill ist halt für beide Familien sehr wichtig und mit Traditionen behaftet. Also als Vampir musst du halt deinen First Kill machen, damit wirst du quasi erwachsen. Weil du ja dann
als Vampirjäger
musst du halt auch deinen First Kill machen. Du musst deinen ersten Vampir töten.
Und diese beiden Mädels haben einen First Kill und einen First Kiss.
Ja, und sie wären quasi ausgewählt als...
Der jeweilige First Kill für die andere.
Ja.
Ach Gott, ja klar.
Deswegen Drama.
Drama, Baby.
Also das ist schon wirklich sehr...
Also Mädels, schnappt euch eine Kiste Prosecco und schaut euch das an.
Ja.
Und Jungs, wenn ihr Bock habt, schaut euch das natürlich auch an. Ihr könnt auch was vom Prosecco erfahren.
Genau, wen ich noch sehr großartig finde bei den erwachsenen Charakteren, also ich liebe ja die Mutter von Cal, weil du musst halt überlegen, es ist eine Familie, wo du hast, der Vater ist ein prominenter Vampirjäger, die Söhne sind prominente Vampirjägerinnen und sie als Frau geht da aber nicht unter. Sie hat halt so ihre Familie im Griff. Sie ist genauso eine starke Kämpferin wie ihr Ehemann. Das ist halt wirklich, das ist halt eine Familie, wo du wirklich Equality hast. Und andersrum bei den Vampiren hast du eine Welt, also quasi eine Familie, die von Frauen dominiert wird und von Frauen regiert. Und das ist halt auch
der Papi. Ist quasi so ein bisschen der rein geheiratete Kleinvampir. Mhm. Nicht mit der großen traditionsreichen Familie im Hintergrund, die kommt von mütterlichen Seits.
Die Oma ist die Familienmatriarchin.
Das ist aber so ein bisschen wie früher bei Bibi Blocksberg, wo Männer einheiraten. Ja, ist doch so.
Ja.
Das ist ein super Vergleich, weil der sieht auch noch einfach so ein bisschen aus
wie Bernhard. Okay.
Also, aber es ist so ein bisschen, die Frisur ist ähnlich, er hat ein bisschen dunklere Haare, aber er ist halt dann auch der, er ist irgendwie District Attorney und er ist dann wiederum derjenige, der für die Vampirfamilie die ganze Zeit die Leichen verschwinden lässt.
Ah, verstehe. Ja, also ist halt, da muss ich sagen, es passt zu Bibi Blocksberg, wo der auch so ein bisschen das Matriarchalische hast. Mhm. Es passt aber auch zur Addams Family, wo zwar Gomez offiziell das Oberhaupt der Familie ist, aber du merkst eindeutig, dass Morticia die Hosen anhat in der ganzen Family. und auch die Oma da bei der Addams Family noch so ein bisschen den, sag ich mal, den Schuh anhat. Übrigens, natürlich dürfen auch alle Envies und alle Inters und alle anderen, die sich nicht als Mann oder Frau fühlen, sich mit am Prosecco beteiligen und sich die Serie angucken. Ja, ich habe gerade gesagt, Mädels und Jungs. Natürlich alle anderen auch, bitte.
Ja,
ne?
Also, ja, sowieso.
Hier sind alle included, bitte. So.
Okay, dann würde ich sagen, gehen wir mal weiter. Jetzt darf Asa wieder eine Serie aussuchen.
Machen wir doch quasi noch kurz eine Unterbrechung mit einem kleinen Film.
Ja.
Wir unterbrechen mit einem kleinen Film. Ja.
Nein, was ich super gerne Leuten ans Herz lege zurzeit ist The Old Guard. Das ist ein Netflix-Spielfilm, rausgekommen tatsächlich schon 2020 und eine Comic-Verfilmung.
Das sind ja irgendwie alles Comic-Verfilmungen, fast.
Ja, viel. Also
viel heute.
First Kill basiert zufällig was auf einer Romanvorlage. Und genau, da geht es um auch eine Gruppe von Menschen, die weitgehend unsterblich sind, weil sie von allen Verletzungen wieder heilen.
Also sie haben eine riesen Regenerationskraft.
Ja, so im Großen
und Ganzen. Und sie altern nicht.
Und sie altern nicht.
Okay.
Und das ist quasi so, ab ihrem ersten Tod, von dem sie wieder aufstehen, bleiben sie quasi dieses Alter und
cool, dann würde ich das so Mitte 20, weißt du, wenn du noch voll gut aussiehst, legst dich, ne, machst du hier, initiierst du einmal so
Problem
eine.
Problem
so
ist, du weißt es ja vorher nicht.
Ja.
Ja, gut, du könntest es initiieren, oder nicht?
Nein. Die wissen alle nicht, warum sie.
Ah, okay. Ja, gut, okay. Dann fällt das aus.
Ja, also das und die Prämisse ist im Endeffekt, also der Punkt, an dem der Film einsteigt, ist einerseits, dass die bestehende Gruppe, die sich quasi als so High-Profile-Mercenaries verdingen.
Bitte mal auf Deutsch.
Ja, also nicht direkt Kopfgeldjäger, aber sie machen halt
Söldner?
Ja, sie sind so Mikro-Söldner-Truppe.
Okay.
Die in,
Elite-Söldner.
Ja, quasi. kleine Elite-Söldner-Truppe werden für einen Job angeheuert, wo angeblich irgendwelche Mädels von sowas Boko Haram-ähnlichem entführt wurden.
Okay.
Das ist eine Falle. Jemand möchte quasi belegen, dass sie unsterblich sind.
Belegen. Mhm. Also jemand möchte beweisen, dass es so ist und versucht sie deswegen in eine tödliche Falle zu locken. Mhm. Ah, ich verstehe.
Das ist doch eine tödliche Falle. Aber sie stehen halt wieder auf.
Ja, das heißt, damit ist ja quod erat demonstrandum. Ne?
Damit haben die anderen ihren Beweis, dass sie unsterblich
genau.
sind.
Genau. Und das wissen sie auch. Und kurz nachdem sie quasi aus dieser Situation wieder raus sind und quasi schon so am Besprechen sind, wie sie jetzt diese Beweise wieder komplett und die Leute, die das in Auftrag gegeben haben, alle wieder aus der Welt schaffen, damit sie weiter anonym leben können, kriegen sie alle quasi denselben Traum, nämlich eine neue Unsterbliche ist das erste Mal gestorben.
Komplett tot.
Ja, tot und dann
nicht mehr aufgestanden.
Doch.
Ach so, also ist jetzt noch
ein First Death. Das ist quasi, wenn du das erste Mal stirbst, dann regenerierst du wieder und ab dann bist du halt
ja.
wie die.
Das heißt dann quasi, oh, da ist noch eine.
Genau.
Dann versuchen sie, die einzusammeln.
Das Küken.
Ja. Die müssen sie jetzt also im Endeffekt auch noch einsammeln.
Also ich denke besser, wir haben die als jemand anderes.
Und ja, nee, generell, sie träumen auch von, also solange die, bis sie die anderen getroffen haben, träumen sie voneinander.
Ist ja irgendwo süß.
Ja, aber teilweise auch ziemlich disturbing.
Okay.
Weil
sie haben quasi so eine Connection.
Ja, da gibt's irgendeine Connection, aber wie gesagt, die sie haben keine Erklärung. Die älteste von denen ist Andromache the Scythian, also quasi eine Sagengestalt aus der griechischen
Andromache,
Mythologie.
Ja.
Andromache, Andy, ist so die alte Haut drauf dieser Gruppe. Hochfunktionale Alkoholikerin.
Okay. Ja gut, bei dem Scheiß, der da teilweise abging.
Ja, und den macht sie schon seit 6000 Jahren.
Ich weiß ja, irgendwann brauchst du irgendein Hobby.
Und
wenn es der Alkohol ist. Leider.
Also es gibt eine wunderbare Szene, wo sie aus Afghanistan mit einem russischen Schmuggelflugzeug rausfliegen. Und Andy ist so nach dem Motto so, also die Nile, die Neue, ist so, ist das safe? Ist das hier überhaupt sicher? Und Andy ist so, was ist der Unterschied? Du wirst es überleben. Nimmt sich die, macht da eine Kiste auf, nimmt sich den Wodka, setzt sich und meint so, weck mich, wenn wir da sind.
Ja.
Das ist so, Andy.
Pragmatismus.
Was und so, jetzt zur
Queerness. Ich wollte gerade fragen, wo bleibt die Queerness?
Zwei von den Jungs aus der Gruppe sind ein schwules Paar.
Schön.
Und zwar seit knapp 1000 Jahren.
Schön.
Kennengelernt haben sie sich nämlich während der Kreuzzüge. Der eine ist Italiener, der andere Nordafrikaner.
Ja.
Muslim.
Ja. Das ist auch schön.
Die joken quasi drüber. Wir haben einander so oft umgebracht. Well.
Das verbindet.
Ja,
also okay, also auch ein bisschen speziellerer Humor.
Ja, Nikki und Joe, also Niccolo Di Genova und Yusuf Al-Kassani sind eben schwul und sie haben es in dem, also es gibt...
Vor allem einfach beide in einer Religion aufgewachsen, wo Schwulsein halt absolutes No-Go ist, ne?
Beide aber zu einem Zeitpunkt aufgewachsen, in dem das, glaube ich, noch kein plakatives Thema dieser Religion
noch nicht.
War.
Es wurde halt noch...
Ja, es war halt, ich weiß auch gar nicht, wie explizit der frühe Islam zu Homosexualität stand.
Da kann ich jetzt auch nichts zu sagen.
Das weiß ich nämlich überhaupt nicht.
Das wäre interessant, da müssen wir mal jemanden fragen, der sich damit auskennt.
Und, also, ja, Niccolo kommt halt aus Genova und ist mit den Kreuzzügen halt nach Israel gekommen. Und also die Darstellung von deren Beziehung ist einfach richtig schön eingebaut, weil sie ist, es gibt ein, zwei Szenen, in denen sie richtig in your face ist. Sie haben eine, die beiden werden an einer Stelle gefangen genommen und als sie dann quasi wieder zu sich kommen, nachdem sie mit irgendeinem Betäubungsgas ausgenockt wurden, ist Joe so, Niki, geht's dir gut? Und die Wachen um sie herum so machen halt im Endeffekt so derbe Witze nach dem Motto, das ist dein Freund. Ja. Und Niki ist so, das ist nicht nur mein Freund. Und dann wirklich dieses eine Minute gehende Liebesgeständnis, hochpoetisch, wirklich wunderschöne Szene. He's not my boyfriend, he's that and he's more. Das ist wirklich, wirklich schön. Du hast diese Szene, in der es ganz, ganz eindeutig gesagt wird, aber du hast schon davor ganz viele so kleine Szenen. Zum Beispiel, als sie in irgendeinem Güterwaggon im Zug irgendwo in Afrika durch die Gegend fahren, schlafen sie halt quasi miteinander umarmend. Im Hintergrund, wenn du weißt, guckst du hin. Ansonsten ist das so, da liegen Menschen und schlafen.
Ja.
Und das ist immer wieder halt wirklich...
Ja, die Szene war wirklich total süß.
Und aber das ist auch schön. Es zeigt ja eben auch, es normalisiert ja auch wieder. Da liegen halt Menschen und schlafen. Ja, ja. Fertig.
Also das ist wirklich diese Beziehung zwischen den beiden. Wird mal auch quasi ankritisiert, aber allein am Ende, also einer von den, der letzte quasi aus der Gruppe, Booker, wirft den beiden quasi mal irgendwann vor, so, ja, ihr zwei hattet ja immer einander. Das heißt, der Punkt, wo sie angegriffen werden, ist nicht, ihr seid schwul, sondern
ihr habt ja das Glück, einen Partner zu haben.
Genau.
Wir anderen nicht.
Andererseits muss man halt auch sagen, und da finde ich es wieder sehr passend, durch diese Gefangennahme wird Homophobie halt sehr thematisiert.
Ja.
Da hast du halt quasi dieses Paar, die schon ewig lange ein Liebespaar sind, die eine tiefe Verbindung zueinander haben. Und dann hast du einfach so diese, das sind Schwule, und
Wachen da drumherum.
Und das ist...
Niedere Wesen.
Ja.
Das ist auch das, was... also wie Joe im Endeffekt anfängt, so and you are infants and your comments are thus infantile. Das ist halt wirklich... Also er geht in die Vollen. Joe ist wunderbar.
Ihr seid Kinder und eure Kommentare sind infantil. Ja.
Ja. Ja.
Und also Niki und Joe, Liebe. Das Ganze basiert auf einer Comicreihe und der Comicautor muss wohl in den Vertrag für die Filmrechte reingeschrieben haben, dass diese Liebesgeständnisszene
nicht
rein muss.
Gelöscht wird.
Die muss im Film drin sein. Ohne diese Szene kein Film.
Ohne dies kein Vertrag.
Ja,
ja, finde ich auch cool. Aber merkt ihr, es sind sehr, sehr häufig Comics.
Ja, das ist halt auch, aber ich glaube, also es gibt einfach sau viel Comics und der Erfolg von Comic als Medium allgemein und auch der Erfolg von Verfilmungen von Comics in den letzten 20 Jahren hat halt, glaube ich, auch einfach die Studios nehmen dann gerne Comic-Vorlagen, weil ja, du halt
einfach... Weil das ist ein Garant für Geld.
Ja, nicht unbedingt Garant, aber es ist...
Aber es verspricht ein ja, also es verspricht größeres
und, Potenzial. Und die Sache ist halt, es ist insofern auch teilweise recht dankbar zu verarbeiten, weil du hast eigentlich schon eine erste Vorlage für ein Screenplay. Das weil stimmt. Du hast, der Comic ist ja sowas
wie ein Screenplay. Du hast die Bilder, du hast den Dialog dazu.
Andererseits, ja, Comic ist nicht so weit von Film weg wie Buch.
Das stimmt.
Das heißt, weil
bei Buch ist das Ganze noch sehr abstrakt. Und
bei Buchverfilmungen hast du immer das Problem, du... egal wie du es versuchst, du kannst nicht so nah an der Buchvorlage sein, weil Buch einfach ein anderes Medium ist, das mit anderen Mitteln arbeitet. Das heißt, du wirst immer Hardcore-Fans haben, die dann sagen,
das ist aber nicht so wie im Buch.
Genau, und beim Comic hast du das zwar auch, aber dadurch, dass das Comic einfach schon generell ein anderes Medium ist als ein Buch,
Bilder.
Du hast den, ich finde, bei Comic ist dieser Direktvergleich Film-Comic nicht so krass wie bei Film-Buch.
Das wäre eine interessante Frage, da könnt ihr auch mal euren Senf dazugeben.
Ja.
Findet ihr Comicfilm ein einfacher zu transportieren oder Buchfilm oder Buchcomic?
Ja.
Würde mich mal interessieren.
Ja, also so. Old Guard, auch Comics, sehr lesenswert. Ich habe leider den ersten Band immer noch nicht, der auf dem der Film basiert, weil mein Comicladen wird einfach nicht damit beliefert. Ich habe den vor Monaten bestellt. Aber ich habe die Side Stories und da haben sie auch sehr schöne Sachen dabei, unter anderem wie Nikki und Joe in den Spätzwanziger, Frühdreißiger Jahren mal in Berlin in dem schwulen Etablissement unterwegs sind und dann noch einen Nazi umlegen. Das ist sehr schön.
Ich hätte gesagt, in Berghain, aber das gab es, glaube ich, damals noch nicht.
Nein, das war das, wie hieß das gleich wieder? Ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen, aber Berliner Schwulenszene 20er bis 30er Jahre war ja auch.
So, ja, allgemein war die 20er, 30er.
So gay.
Sehr, sehr fabulous, nennen wir es mal so. So, ich bin wieder dran mit Aussuchen.
Ja.
Dann noch drei Dinge. Der dritte kenne ich nicht und interessiert mich auch nicht besonders, weil ich stehe nicht auf Horror. Ich glaube, ich nehme Stranger Things.
Wie war das? Du stehst nicht auf Horror?
Ich würde Stranger Things jetzt nicht Horror nennen. Das ist ein bisschen wie Akte X, nur mit Teenagern.
Ja,
ich würde es eher Mystery.
Mystery,
ich
Mystery mit nennen. Horrorelementen vielleicht.
Ja, aber es geht noch.
Oder wir nennen es ganz einfach eine Hommage an die 80er.
Das stimmt. Also wir haben in Stranger Things natürlich, ich sag mal, es gibt, da sind sie wirklich sehr, sehr spärlich gewesen mit queeren Andeutungen.
Das Problem ist, kann ich da kurz einhaken? Dadurch, dass die ganze Serie in den 80ern spielt. Wenn in den 80ern jemand queer ist, ist es eine große Sache. Und gerade wenn dann einer von den Teenagern queer ist, dann musst du ewig viel machen mit Outing und Gespräche mit den Eltern und Drama.
Und du wirst dann AIDS sterben.
Das Problem ist einfach dadurch, dass halt der Fokus auf der Serie sehr, sehr stark auf anderen Elementen liegt.
Es ist sich quasi gespart.
Also nicht komplett, aber sie haben halt nur wenig angedeutet bis jetzt. Es gibt zwei Charaktere in der Serie, die queer sind.
Darf ich jetzt weitermachen?
Ja, danke. Darfst du.
Es ist im Prinzip, ich hatte es jetzt auf jeden Fall bei einem. Definitiv. Beim zweiten müsstest du dann einhaken,
ja,
das weiß ich nicht.
Machen.
Also bei einem kam es halt jetzt quasi auch durch, durch verschiedene Szenen, die in den Staffeln auftauchen, wo sich die Fans dann gefragt haben, so, war das jetzt so ein bisschen so ein queeres Liebesgeständnis oder wie kann man das deuten? Und da hat sich dann der Schauspieler von Will, also
ne, ja, ich denke, das kann man sagen, das ist kein
als nee, steht auch überall im Netz. Also der Actor von Will hat sich dann zu Wort gemeldet und gesagt, ja, es war definitiv ein queeres Liebesgeständnis von Will an Mike. Also von Will, der eigentlich in seinen besten Freund Mike verliebt ist. Und zwar schon seit Ewigkeiten. Der den Mund nicht aufgekriegt hat, klar, weil er wahrscheinlich auch erstmal selber auf sich selber klarkommen musste. Ne? Dann hast du auch so ein bisschen, wenn du das weißt, finde ich, macht auch der ganze Character-Arc von Will so ein bisschen Sinn mit dem, er war ja besessen von Vecna, also von dem Shadow-Monster. Und du merkst halt auch, das ist so dieses, es ist in mir und ich will das raushaben und ich fühle mich damit nicht gut und ich fühle mich ganz anders und ich komme nicht klar auf mich selber und ich empfinde Dinge, die ich gar nicht empfinden will. Und das kann man auch so ein bisschen sehen als dieses, oh mein Gott, ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll, dass ich wahrscheinlich homosexuell bin. Also man könnte es im übertragenen Sinne ein bisschen auf diese, ich meine, die sind 11 am Anfang, ne? Die sind noch recht jung. 11, 12, glaube ich, um den Dreh. Und wenn du dann einfach anfängst, sowieso mit dir selber klarkommen zu müssen in der Pubertät. Und man könnte es quasi so ein bisschen auch im übertragenen Sinne auf dieses Thema münzen, auf sein Coming Out. Ja, und irgendwann schafft er es aber dann einfach mal, Mike so mehr oder weniger durch die Blume die Wahrheit zu sagen. Das Dumme ist halt, dass Mike ist, erwidert diese Gefühle halt nicht. Mike ist halt bis über beide Ohren in jemand anderen verliebt.
Mhm, ja, das ist auch klar, weil die beiden sind das Hauptpairing, also dass Mike in Elle verliebt ist, ist eigentlich von Anfang an klar.
Ja.
Und es ist nichts gespoilert.
Es war halt sehr schön, einfach zu sehen, dass dann auch der Actor halt gesagt hat, ja, ist so. Punkt.
Ja, das Interessante war ja, dass man, es wurde halt lange Zeit nicht thematisiert. Ich muss sagen, ich hatte von Staffel 1 halt das Gefühl, es könnte so sein. Also auf mich hat es halt immer so gewirkt, als wäre Will in Mike verliebt. Und am Anfang ist es halt noch so eine Kinderliebe, weil Kinder
unterscheiden noch weniger zwischen Freundschaft und Liebe.
Ja. Und aber später, nachdem halt es klar ist, dass Mike mit Elle zusammen ist, merkt man halt immer, dass Will daran zu knabbern hat. Und Will ist einerseits eifersüchtig, andererseits will er es aber nicht sein, weil er
gönnt ihm ja auch.
Er
irgendwo
möchte seinen Freunden halt das Glück gönnen, weil er ist ja dann auch mit Elle befreundet und Mike ist halt sein bester Freund. Aber er steckt halt immer zurück und kämpft halt so ein bisschen mit seiner Eifersucht.
Ja, er hat auch das Problem, er ist in der ganzen ersten Staffel nicht da, weil er gefangen ist im Upside Down und Elle natürlich in der Zwischenzeit mit seinen Freunden bondet. Das heißt quasi, die kommt in die Clique, ohne dass er eigentlich mitentscheiden durfte, sie aufzunehmen. Das ist ja auch das, was in der zweiten Staffel dann mit Max ist, weil Max möchte in die Clique, auch wenn sie es nicht zugibt. Und Mike ist so voll dagegen, weil nein, sie hatten schon ein Mädchen in der Clique.
Das ist auch wieder so, wir haben schon ein Mädchen in der Clique, wir brauchen kein zweites.
Und ja, es ist halt auch dieses, Mike will halt eigentlich den Fehler nicht nochmal machen. Er möchte, wenn, dann das alle entscheiden. Und das können sie nicht, weil Elfie ist nicht da. Und er hat halt in der ersten Staffel war halt schon die Sache, dass sie nur zu dritt entschieden haben, weil Will nicht mehr da war. Und du merkst halt auch, Will fühlt sich da immer noch ein bisschen ausgeschlossen. Mhm. Aber natürlich, möchte er, dass Mike glücklich ist. Aber du merkst halt einfach, er ringt da mit sich. Und wer ist der zweite Charakter? Das habe ich jetzt nicht geschnallt.
Ich glaube, für dich ist es ein bisschen ein Spoiler, weil du die dritte und vierte Staffel noch nicht geguckt hast.
Ja, ich bin gerade am Ende der zweiten
Aber Staffel. Aber das kann man auch dir verraten, es ist Robin.
Ach, das habe ich, glaube ich, sogar gelesen. Ach ja, 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 cool. Okay, gut. Die Kellnerin. Die 5 Sprachen spricht.
Ich habe genau 0 Folgen von Stranger Things gesehen, deswegen bin ich sehr schön.
Ja, das Lustige an Robin ist halt, sie hat auch sehr starke Autistic-Vibes, deswegen ist sie halt so einer meiner Lieblingscharaktere.
Ja, ich kenne sie noch zu wenig, da kann ich noch nichts zu sagen.
Und das kommt halt, finde ich, erst in den späteren Staffeln. In der vierten Staffel kommt es stärker raus. In der dritten Staffel ist es, ich muss gerade überlegen, ich glaube, ja, dritte Staffel war die erste Staffel, wo Robin auftaucht.
Nee, sie kommt schon Ende der zweiten, glaube ich, oder? Ja, doch, Anfang der dritten kommt sie vor, weil Steve diesen Job hat in dem Diner da, in dem Donut-Dings da, Laden.
Genau, und es wirkt ja dann so in der dritten Staffel, als ob, ich glaube, Robin und Steve miteinander anbandeln, aber Robin weist ihn dann ab, weil sie halt doch eher auf Mädchen
steht. Ja, die sind eigentlich, die kommen halt, connecten ganz gut, weil die halt Kollegen sind und die sind halt Kollegen, die gut miteinander klarkommen. Und sie ist so ein bisschen erst disturbed, weil Steve irgendwie nur Kinder als Freunde hat und halt mit Dustin ganz extrem gebondet hat. Und das ist halt auch so ein bisschen, Robin ist dann so ein bisschen so, Was ist los mit dir? Aber gut, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Aber das Schöne ist halt auch, die Queerness ist da, ja, aber sie ist halt auch nicht das Hauptthema, weil es geht halt einfach um Monster und Monster in einer kleinen Stadt, das hat halt sehr, sehr Stephen King-Vibes.
Ja, also das ist auch so eine Sache. Also wir haben, ich merke das, ich habe viele Leute in meinem Freundes- und meinem Bekanntenkreis, die können mit Stranger Things nicht viel anfangen. Die fragen dann auch immer, was ist denn an der Serie zu großartig? Okay, da sind ein paar Kinder und ein paar Monster, ist ganz nett. Der Punkt ist halt der, Stranger Things ist eigentlich eine ganz, ganz große Hommage an die 80er.
Es ist Stephen und, King, das ja, war die Hochblütezeit von King.
Und wenn du, genau, wenn du in den 80ern gelebt hast, dann siehst du diese Serie und du hast halt überall Kindheit-Vibes.
Ja.
Du siehst, wie sie mit Masters spielen, du siehst, wie sie
D&D zocken,
D&D
stundenlang im Keller.
Dann, du siehst ein Telefon mit Schnur und Wählscheibe und denkst dir, oh mein Gott, damals, als ich immer mit dem grünen Telefon aufs Klo gegangen bin, weil die Telefonschnur nicht lang genug war, dass ich in irgendeinen anderen Raum konnte.
Wo du privat telefonieren konntest.
Genau, ja. Und du hast halt so viele Anspielungen an die Horrorfilme der 80er, so Poltergeist und sowas.
Akte X natürlich. Mhm. Was so mega geil war, einfach, deswegen reite ich so auf dem Stephen King-Ding rum. King hat ja immer gern, er schreibt ja immer gerne mit Kindern als Protagonisten.
Ja.
Weil er immer diesen Horror, also er ist ja ein Horrorautor. Großteils. Er halt immer diesen Horror der Kindheit, beziehungsweise den Horror des Erwachsenwerdens quasi schildert.
In der spießigen amerikanischen Kleinstadt.
In der spießigen amerikanischen Kleinstadt. Und deswegen ist halt wirklich, wenn du Stranger Things guckst und du bist selber Stephen King-Fan, kannst du im Prinzip echt an jede Szene einen Haken machen.
Ja.
Weil du sagst, kenne ich, großartig. Genauso, wenn du Akte X schaust, weil es hat halt auch diesen Mystery-Touch, weil es ist irgendwas, Regierungsverschwörung, bla, ne, und du hast halt die Erwachsenen, die erstmal völlig auf dem Schlauch stehen, aber Gott sei Dank nicht alle, ja, weil du hast halt auch noch einen guten Cop dabei, und du hast ein bisschen die irre Mami, die aber trotzdem eigentlich recht hat mit dem, was sie tut. Und du hast natürlich die Kiddies, die von all dem, die halt als Erste begreifen, was da eigentlich Sache ist. Und ist auch so schön, auch die Soundtracks sind so großartig.
Die Songs, ja klar.
Weil du hast wieder Nummer 1 Hits von Songs aus den 80ern.
Oh Gott,
von
Kate Bush. Neverending Story.
Ja, von Limahl. Das lief jetzt am Wochenende auf der Hochzeit. Und der Witz ist, es war keine Sau mehr auf der Tanzfläche. Ich war der Einzige. Ich bin dann auf die Tanzfläche gestürmt, weil ich das Lied geil finde. Ich war der Einzige, der auf der Tanzfläche war. Das war mir völlig egal. Ich muss ausgesehen haben wie Major Tom, aber das war mir wurscht. Es war auch 2 Uhr morgens, also alles gut. Ja, oder hier jetzt Kate Bush mit Running Up the Hill oder
Master of Puppets.
Ja, von Metallica. Die jetzt hier zum großen Finale in der 4. Staffel.
Das heißt, wenn du quasi ein Kind in den 80ern warst und du siehst diese Serie,
halt diese ganzen Lieder.
Du stolperst halt von einer Erinnerung in die nächste, ja. Und es ist halt so ein
Es ist so Achterbahn back to the 80s.
Ja, es ist eine Achterbahn zurück in deine Kindheit.
Ja.
Und der Punkt ist halt der, wenn du halt
deswegen feiern halt auch wir Ende 30er, Anfang 40er genau diese Serie, weil es halt deswegen verstehen es die Älteren verstehen es vielleicht nicht und die Jüngeren auch nicht, weil sie da noch nicht geboren waren. Aber so die Generation zwischen 30 und 45 Jahren versteht es halt sehr gut. Weil sie, na, wobei 30 jetzt auch nicht mehr, 30 ist schon zu jung fast, aber so Mitte 35 bis 45, die verstehen halt super gut, warum diese Serie so großartig ist.
Na klar, und für Jüngere ist es halt interessant, weil für Jüngere ist es halt die Möglichkeit, die Zeit mal so ein bisschen kennenzulernen. Aber es ist, und ich denke halt, dass das einfach ein Punkt ist, wenn halt jetzt Jüngere diese Serie gucken, sie analysieren halt den Plot und die Story, aber sie empfinden halt nicht diese Kindheitsvibes dabei. Und deswegen gibt es halt viele Jüngere, die eben sagen, ja, die Serie ist cool, aber sie rasten halt nicht so aus, wie es jetzt halt Leute tun, die Zeit miterlebt haben.
Ja. Für mich ist dieser ganze 80s-Vibe und der King-Vibe sind beides Dinge, weswegen ich das einfach, glaube ich, einfach nie gucken werde, weil ich diese 80s-Nostalgie überhaupt nicht habe. Ich bin da genau diese paar Jahre zu jung. Ich bin ja 89 geboren.
Ja, gut.
Und King habe ich nie einen Zugang zu gefunden. Okay. Das war für mich einfach mich nie interessiert. Okay. Das ist so einfach so diese ganze Prämisse. Ich kann verstehen, warum das Leute unglaublich berührt, gerade auch wenn das, und die gehen, so viel ich weiß, ja wirklich voll in die Nostalgie-Schiene. Ich bin immer so, für mich ist gerade diese 80s-Mucke oft der totale Cringe. Ich finde die überwiegend furchtbar.
Okay, nee, völlig in Ordnung, alles gut.
Und Okay. Das ist dann immer so dieses, oh Gott, 80er-Mucke, ich gehe da mal.
Ich finde es halt so witzig, weil so nach dem Motto, wenn du denkst, die Mode in den 80ern, gab es keine Mode. Also 80er sehen modisch oft aus, wirklich so eine einzige Bad-Taste-Party. Also wirklich, du hast das Hässlichste aus dem Schrank geholt, was du überhaupt hast. Ja, angefangen von Hawaii-Hemden bis hin zu Shorts und Socken in Sandalen, ne? Also alles modische, schlechte kommt gefühlt aus den 80ern. Nicht ganz alles, aber fast alles. Röhrenjeans. Und, aber dafür fand ich, haben sie halt einfach geile Musik. Aber wie gesagt, das ist Geschmackssache, ne? Leute stehen auf Synthesizer und Leute finden Synthesizer scheiße. Also, ist auch nicht alles gut an Musik, was aus den 80ern kam, um Gottes Willen.
Ja gut, es gibt und es wird andere Serien geben, die haben halt wieder 90er-Nostalgie.
Ja, was auch schön ist.
Das ist auch super im Trend, weil halt auch viele Leute,
die jetzt halt auch
die Kindheit in der 90er hatten. Und
das sind jetzt halt auch, das ist jetzt, also die 90s-Kids, so jetzt so meine Generation, sind jetzt eben auch alt genug, dass sie zahlungskräftige Zielgruppe sind und in einem Alter sind, dass sie eben auch selber als Medienschaffende Entscheidungen und Plots und so weiter geben dürfen.
Das ist halt so schön, es gibt ja jetzt auch, wir haben neulich, nur kurz am Rande, wir haben neulich einen großartigen Film gesehen, den hat Yama mir gezeigt. Das war so eine Verarsche dieser ganzen 90s Highschool-Komödien. Wurde, aber halt, das spielte dann eine Mädel, die ist halt, hatte einen Unfall in den 90ern, war Cheerleader und ist dann aufgewacht 2022 und holt dann quasi ihre vergessene Kindheit nach und will halt noch zu ihrem Prom-Ball, weil sie Prom-Queen werden will. Und die ihre ehemals beste Freundin als Schuldirektorin hat halt den Prom-Queen abgeschafft, weil sie will, sie läuft dann auch so durch die Direktorin läuft durch den Prom so, ist alles okay, fühlt sich jeder hier inkludiert? Ja, also die ist wirklich so, das ist so dieses mega political correctness, hart auf die Schippe genommen, aber halt auch wieder cool. Also du hast, auch du hast dann ihre ehemalige Feindin hat jetzt eine Tochter, die ist auf Insta mega der Star und und voll woke und sie ist auch, aber im positiven Sinne, am Anfang denkt man, oh Gott, was ist das für eine Bitch? Aber überhaupt nicht, die ist halt echt woke, also wirklich freundlich und nett und versucht wirklich was Gutes zu tun mit ihrer ganzen Influencer-Karriere. Mhm. Also auch großartig, diese ganzen 90s-Klischees mit den heutigen Klischees in einen Film gestopft, habe ich sehr gefeiert, um einfach kurz auf diesen Nostalgie
zu kommen. Ja, da war definitiv 90er-Nostalgie drin. Also gibt's genauso und das finde ich auch cool, weil ich war zwar in den 90ern eigentlich kein Teenager mehr, aber ich fühle mich auch als 90s-Kid, weil ich halt meine Teenagerzeit so ein bisschen nachgeholt habe. Ja. Ich wurde ja, als ich in der Schule war, noch ziemlich gemobbt von allen und hatte da nicht wirklich viel Nerv für Teenie-Leben. Das kam bei mir alles erst später.
Ja, aber noch ganz kurz zu dieser 80s-Sache, bevor wir damit abschließen. Und es ist, deswegen ist die Queerness in dieser Serie halt auch sehr unterschwellig, weil es war halt in den 80ern wirklich noch ein Ding, wenn du schwul oder lesbisch warst.
Und die 80er sind ja auch im Endeffekt das Jahrzehnt der
AIDS-Krise. Exakt, da bist du halt völlig ausgerastet, wenn einer deiner Liebsten sich als schwul geoutet hat, weil, oh mein Gott, das heißt, der kriegt jetzt AIDS. Also es war, das natürlich stimmt es nicht, aber das war halt dieser Gedanke, der dir dann sofort ins Hirn schoss.
Ja, ja. Weil alle halt, Schwulen haben AIDS.
Alle Schwulen kriegen irgendwann AIDS, ja.
Alle Schwulen haben AIDS und sterben daran.
Ja, genau. Also es gibt ja auch, du hast die auch eine tolle Serie Pose auf Netflix übrigens auch, spielt auch in den 80er, 90er in der Ballroom-Szene in New York. Und da haben halt viele der dort ansässigen Schwulen, also ein paar von den Hauptcharacters haben halt auch das HIV-Virus sich natürlich eingefangen. Mhm. Nicht alle, Gott sei Dank, aber da kommt genau diese Thematik da zum Tragen.
Ja, ja,
das auch eine Empfehlung übrigens.
Wollen wir, da wir noch einige Serien übrig haben, aber die Folge schon sehr lang
Die Folge wird
vielleicht.
Dann machen wir doch den Rest in der Steady, würde ich sagen.
Ja, nee, dass wir hier vielleicht doch einen Cut setzen und einen Teil 3 oder 4 der Serien machen, weil ich.
Also ich meine, jetzt sind wir haben noch 8 Minuten, bis wir dann 90 voll haben. Das machen wir doch jetzt einfach noch in Kurzzulauf, weil wir haben so über die Serien auch nicht viel zu sagen, glaube ich.
Ja.
Deswegen haben wir sie hinten rangeschoben.
Okay, also, dann machen wir hier.
Dann mache ich mal kurz Umbrella Academy. Also, Umbrella Academy Academy ist eine auch eine Superhelden-Story-Serie, die das Ganze halt ein bisschen on top dreht, weil eben die Kids wurden quasi ausgebildet, von Kindheit an Superhelden zu werden. Nur leider haben sie halt, immer wenn es drauf ankommt, verkacken sie leider. Und da sie mit Zeitreisen rumspielen, kreieren sie im Endeffekt die ganze Zeit die Paradoxons, die die Welt in den Abgrund führen. Das ist so ein bisschen so die Prämisse von jeder von Staffel von Umbrella Academy. You mess with time, you fuck up and everything goes to shit. Und Umbrella Academy hat einerseits als Teil von dieser Maincast Klaus. Klaus ist
Pan.
Mit Tendenz zur Schwule. Also seine eine wirklich meaningful Beziehung hat er, als er, also die wird, also das Erzählerische ein bisschen obskur, weil sie es quasi nur in Rückblenden erzählen, weil er klaut quasi seinem Bruder die Zeitreise-Aktentasche, aktiviert die unabsichtlich, landet im Jahr irgendwann in den 60s in Vietnam.
Oh, scheiße.
Verliebt sich dort unsterblich in einen seiner Mitsoldaten.
Oh.
Der stirbt.
Oh Gott.
Und das passiert im Endeffekt alles erstmal offscreen und dann das erstmal onscreen passiert, dass Klaus klaut die Aktentasche, Zeitreist damit und das nächste, was du siehst, ist Klaus ist wieder da, sitzt wieder in dem Bus mit der Aktentasche und ist ein bisschen durch.
Okay.
Und diese ganze Backstory von seiner kommt großen Liebe wird in quasi nur in Rückblenden so zwischendrin dann erzählt.
Okay.
Und dann in der nächsten Staffel landet Klaus wieder in den 60ern. Landen sie dann alle in den 60s. Und da gründet Klaus dann seine eigene beknackte Guru-Sekte. Und hat dort einfach mit allem, was in dieser Sekte rumläuft,
Sex.
Ja, okay. Das ist eine Guru-Sekte in den 60s.
Ja, gut. Freie Liebe und so, ne?
Und das ist Klaus. Klaus ist auch sehr, also Klaus wird gerade in der ersten Staffel auch noch relativ stark wirklich auch mit so bisschen Klischee-Gay dargestellt. Und er ist halt ein totales Drogenwrack. Was unabhängig davon ist. Das liegt an den Traumata seiner Kindheit, das mit dem Drogenwrack. Klaus ist teilweise stereotyper Charakter, aber letzten Endes schon ganz sympathisch. Man möchte ihn umarmen und sagen, die Geister werden dich nicht mehr verfolgen.
Es wird alles wieder gut.
Genau. Und der andere Charakter, wo es unglaublich viel Fallout im Internet gab.
Ja, Fallout ist das richtige Wort dafür. Also diese Kommentare teilweise, die kannst du echt im Atommülllager entsorgen.
Ja, ist... Ja, wegen Charakternamen. Also der Schauspieler ist Elliot Page, das ist ein Transmann, Trans-NB-Mann. Ich bin mir jetzt gerade nicht mehr ganz sicher.
Ich glaube, Trans stimmt schon.
Trans ist auf jeden Fall richtig.
Trans ist auf jeden Fall schon mal richtig.
Und
das, der coole Punkt ist, sie haben diese Transition von Female to Male sehr cool einfach stillschweigend in die Serie und in den Plot mit eingebaut, was ich sehr geil finde und sehr fortschrittlich. Also ich habe es nur medial verfolgt, habe ich sehr gefeiert.
Ja. Also sie haben das in den
einfach kommentarlos übernommen und
gedacht, ja, das gut, ist im Endeffekt am Anfang der dritten, also zwischen zweiten und dritten Staffel quasi war dann die Transition von Elliot Page im Endeffekt abgeschlossen und der Charakter ist halt am Anfang noch als Mädchen, als junge Frau beschrieben.
Ja.
Und in der zweiten Staffel hat sie noch als perceived female eine perceived lesbische Beziehung, also eine queere Beziehung mit einer Frau. Und am Anfang der dritten Staffel ist es dann im Endeffekt wirklich relativ direkt, dass im Endeffekt
sie halt eine queere Beziehung immer noch zu einer Frau hat.
Im Endeffekt sagt so, im Endeffekt zum Friseur reinläuft und sich einen Kurzhaarschnitt holt und im Endeffekt dann sagt, könnt ihr mich bitte Victor nennen? Und die ganze restliche Crew ist so, okay, wenn das ist, was du möchtest, dann okay, machen wir das. Und damit ist das Ganze im Endeffekt, es wird noch mal kurz im Endeffekt die Motivation kurz angerissen, aber dann ist das ganze Thema im Endeffekt durch und für alle anderen und für die Gruppe und für alle ist das ab dem Punkt Victor.
Ja. Ja, leider Gottes war das Internet nicht so ruhig, weil das Internet kann einfach den Mund nicht halten. Also es gab die kontroverseste Diskussion über diese Handhabung der ganzen Sache oder auch allgemein über die Transition von einer Page.
Dazu muss man aber sagen, das ist ein komplett anderes Thema und ich denke, darüber werden wir wahrscheinlich demnächst auch noch eine Folge machen. Es gibt zurzeit eine sehr große mediale Hetze gegen Transpersonen.
Aber ja, unter anderem mit Sicherheit auch angestachelt durch, danke J.K. Rowling und viele andere nette Leute.
J.K. Rowling wird eher von den Leuten instrumentalisiert, die da wirklich dahinter stecken.
Ja,
aber wie gesagt, anderes Thema.
Ich habe gesagt, unter anderem.
Ja, ja. Nee, also auf jeden Fall Umbrella Academy, coole, über weite Teile auch einfach selbstverständliche Queer Representation. Und wenn man, also kann man sich echt mal angucken. Ich finde es jetzt nicht super übergrandios, aber es war eine nette Unterhaltung.
Ich glaube, es noch nicht ganz gültig.
Ja.
Ich habe es bis Anfang der dritten Staffel
gesehen. So, ich glaube, das letzte hast nur du geguckt, oder?
Ja, ich glaube, dazu muss man auch nicht so viel sagen, weil es ist jetzt keine speziell queere Serie. Es ist halt eine Horrorserie, wo halt auch Queerness drin vorkommt. Haunting of Hill House. Die Serie hat bis jetzt eine Staffel. Ich denke auch, dass es gut wäre, wenn sie mit der ersten Staffel zu Ende geht, weil der Plot wird einfach in der ersten Staffel gelöst. Es macht keinen Sinn, da noch eine zweite Staffel dran zu klatschen. Und es geht halt um eine Familie mit, lass mich kurz durchrechnen, ich glaube 5 Kinder waren es. Ja, eine Familie mit 5 Kindern. Die haben, als die Kinder klein waren, in einem Horrorhaus gewohnt, also quasi in einem Haus, was gehaunted wird, wo es eben Geister.
Wo es halt spukt.
Wo es spukt. Und die Serie erzählt zum einen die Geschichte, was damals passiert ist, zum anderen auch die Gegenwart, wo die 5 Kinder jetzt erwachsen sind und halt immer noch vor diesen Geistern heimgesucht werden. Und es wird halt so langsam, es gibt dann auch immer wieder so richtig schön, wie klassisch wie in den 90ern Charakterfolgen, wo halt in jeder Folge ein Kind oder halt auch die Vater und Mutter haben auch ihre Charakterfolgen, wo halt immer quasi aus der Sicht dieser Person erzählt wird, wie die Person das erlebt hat. Und die ganze Geschichte setzt sich quasi zusammen wie so ein Mosaik. Und da ich ja Horrorfilme mag, fand ich diese Serie sehr, sehr großartig, auch weil da viele schöne Anspielungen sind auf alte Horrorfilme, wo man halt auch danach suchen kann, wenn man Horrorfilme mag.
Where is the queerness?
Einer von den Charakteren ist queer. Also das eine Tochter, Theo, die steht auf Frauen. Es spielt in der Serie nicht so eine Riesenrolle, weil wie gesagt, die wichtigsten Beziehungen in dieser Serie sind quasi die Familienbeziehungen, also die Geschwister untereinander und die Geschwister zu den Eltern. Ja. Die Geschwister haben aber auch Partner, weil sie ja jetzt erwachsen sind. Die Partner spielen auch eine gewisse Rolle, aber halt keine so große, weil sie halt nur die Nebencharaktere sind.
Okay.
Und die beiden anderen Schwestern sind die heiraten beide, also bei der einen, die hat auch Kinder, die älteste Schwester. Und die mittlere Schwester ist eben Fio und die steht auf Frauen. Es gibt eine sehr witzige Szene auf der Hochzeit der jüngsten Schwester, wo eben die eine Bridesmaid in einem Zimmer ist und man sie stöhnen hört. Und und zwei Charaktere stehen vor der Tür und rätseln, welcher Typ sie jetzt da drin verführt. Und sie streiten, sie halten schließen fast eine Wette ab, welcher Typ es ist. Und dann kommt halt, geht halt
Fio zur Tür.
Die Tür auf und die Schwester kommt raus. So hat die Worte, was denn?
Was?
Habt ihr nicht gewusst, dass ich auf Brautjungfern stehe?
Nein.
Das fand ich aber sehr, sehr nice.
Sehr schön.
Ja.
Jo.
Ja, das war jetzt richtig viel, richtig
viel,
lang.
Viel Content heute.
Mhm. Aber
wir haben fucking anderthalb
Stunden. Ja, wir haben eine Doppelfolge.
Also, ja, ich glaube, wir sparen uns heute den Steady Content, ey.
Also, guckt Heartstopper und guckt die Old Guard.
Ja, und guckt Young Royals. Guckt einfach alles. Wenn ihr Zeit habt, guckt
First
alles.
Kill.
Guckt einfach alles.
Wenn guckt ihr Stranger macht. Things und wenn ihr Horror mögt, dann guckt Haunting of Hill aus. Wenn ihr keinen Horror mögt, dann guckt es nicht. Weil es halt einfach wirklich eine Horrorserie.
Es sind so Filme der Kategorie, wie Thorsten Sträter sagen würde, kann man noch mal gucken. Also wenn ihr mal einen regnerischen Tag habt, mach einfach.
Ja. Vielen Dank, dass ihr zugehört
habt. Ja, genau. Wenn ihr bis hierhin zugehört habt, dann vielen Dank dafür. für alle Steadyisten und alle, die es werden wollen, gibt es die Möglichkeit, den Hard Mode, Easy Mode oder Normal Mode zu aktivieren. Einfach auf unsere Steady-Seite gehen.
Und genau, wenn ihr die restlichen Folgen von unserem Podcast noch nicht gehört habt, dann könnt ihr das auf allen möglichen Podcast-Portalen. Ja,
auf Amazon, auf Deezer, auf Podimo, auf Spotify natürlich. Ja, eigentlich fast auf allen gängigen Podcast-Portalen. Ihr könnt uns auch gerne bewerten. Ihr könnt das auf Amazon tun. Ihr könnt das auf Spotify tun mit Sternchen. Wir freuen uns natürlich auch. Ihr könnt es auch auf Facebook machen.
Wir leiten die Sternchen auch an Ferry weiter. An
Ferry weiter, genau. Und wir danken auch sehr für eure ganzen Mails, die wir kriegen. Die werden alle schon gerade schön gestapelt für den nächsten Stream. Da lesen wir sie dann alle vor.
Ja, es wird auch am Ende dieser Staffel natürlich wieder einen Stream geben.
Genau. Es wird jetzt aber noch eine Lab-Folge geben und dann werden wir in eine kleinere Sommerpause gehen, weil wir brauchen auch einfach ein bisschen.
Ja, dann sind wir auch Mitte, weil das müsste jetzt Mitte die September vierte Folge sein und die Lab-Folge wird dann die fünfte Folge. Es wird ja immer abwechselnd eine Lab-Folge in eine andere Folge. Und dann nach der Sommerpause machen wir dann
weiter
mit neuen Folgen.
Genau.
Hurra!
Hurra! So, und wir gehen jetzt alle nochmal rüber zu Steady und dann sehen und hören wir uns in 2 Wochen.
Bye bye!
Bye bye!